Wir haben heute Morgen ja schon etwas begonnen, wie ihr euch erinnern werdet, uns Gedanken zu machen über den Umgang mit Sünde, insbesondere wie begegnet uns die Sünde, wie werden wir zur Sünde verführt, sprich, wie sieht das mit Anfechtung, mit Versuchung aus in unserem Leben, mit Verführung. Wir haben da verschiedene Punkte uns in der Bibel angeschaut, haben uns Zeit genommen dafür, einige Stellen auch aufzuschlagen und uns zu Gemüte kommen zu lassen. Wir haben zuerst einmal gesehen, jeder Mensch und besonders natürlich auch jeder Christ ist vor Anfechtung ausgesetzt. Es gibt keinen, bei dem das nicht der Fall wäre. Und das ist auch nicht eine Frage von mehr oder weniger Geistlichkeit des einzelnen Christen. Dann haben wir in einem zweiten Teil gesehen, dass selbst Jesus Christus, der ja unser aller Vorbild sein sollte, versucht worden ist. In vielerlei Hinsicht von anderen Menschen, vom Teufel versucht worden ist und ähnliches mehr. Wir haben gesehen, dass es Menschen gegeben hat in der Vergangenheit, die versucht haben, Gott zu versuchen. Also ihn auf die Probe zu stellen, zu zeigen, nun bist du wirklich der richtige Gott, bist du zutrauenswürdig. Das hat Israel gemacht im Alten Testament, das haben Ananias und Sapphira gemacht, das haben Menschen gemacht, die zu Jesus gekommen sind, ihn auf die Probe stellen wollten und damit ja auch letztendlich Gott versucht haben. Wir haben gesehen, dass Versuchung durch alles Mögliche ausgelöst werden kann, durch Reichtum, durch Armut, durch Anerkennung, durch fehlende Anerkennung, durch reiche intellektuelle Begabung oder durch fehlende intellektuelle Begabung, durch Glück oder Leid, ganz unterschiedlich. Wir haben 5 verschiedene Illusionen kennengelernt, die im Zusammenhang mit Versuchung grassieren und mehr oder weniger weit verbreitet sind und haben uns mit jeder dieser auseinandergesetzt und gesehen, ja, so trifft das eigentlich nicht zu. Und dann haben wir uns Zeit genommen, Versuchung etwas näher zu definieren, zu sehen, was sagt die Bibel denn über Versuchung? Da haben wir erst einmal festgestellt, dass es viele verschiedene deutsche Begriffe gibt und dass es in der Bibel grundsätzlich 2 verschiedene Begriffe gibt mit Abweichungen, wo dann von dem Stamm noch verschiedene Ableitungen sind, 39 Mal im Alten Testament, 65 Mal im Neuen Testament. Wir haben uns die Frage gestellt und sind der in der Bibel nachgegangen, woher Versuchung kommt. Und wir haben festgestellt, es gibt zahlreiche Aussagen im Alten Testament, die uns sagen, Gott versucht. Aber versucht in dieser Hinsicht, ihr erinnert euch an das Beispiel der Schule, so wie der Lehrer versucht, den Schüler zu prüfen, zu versuchen, in dieser Hinsicht bei der Prüfung eben zu testen, was ist wirklich da. Dann haben wir gesehen, dass der Satan, der Teufel, der große Versucher ist, der die Menschen zu Fall bringen will und also Versuchung anstrengt in Form von Verführung. Er will die Menschen weg von Gott bringen. Und wir haben gesehen, dass wir verführt werden können, versucht werden können durch andere Menschen. Auch da haben wir verschiedene Stellen nachgelesen. Und als letztes aus dem Jakobusbrief, dass wir durch unsere eigenen Begierde verführt, versucht werden. Versuchung wozu, nicht Versuchung warum, habe ich absichtlich dann gefragt, weil warum, das wäre vielmehr die Theodizee-Frage, wie man sie in der Theologie stellt, warum lässt Gott das zu, also das Zweifeln an der Gerechtigkeit und Größe Gottes, aber das soll für uns als Christen ja nicht dahinter stecken bei der Versuchung, sondern Frage wozu, und dann haben wir gesehen, erst einmal negativ, der Teufel benutzt es, um Entfernung zu Gott zu provozieren, um Abfall von Gott hervorzurufen, sowohl in der Schöpfungsgeschichte als eben auch später bei Jesus. Wir sehen dann aber, Gott nutzt positiv die Anfechtung einmal als Test für uns, um zu erfahren, wie es in seinem Herzen aussieht, um zu sehen, wie wir zu Gott stehen, wie sehr wir ihn fürchten, wie sehr wir sein Gesetz lieben und so weiter. Dann haben wir gesehen, dass Gott das pädagogisch benutzt, und zwar einmal, um uns in der Nachfolge zu halten, Richter 2, Vers 22, um uns von der Sünde zu bewahren, um Geduld und Erfahrung und in Hoffnung in uns zu wirken, um uns Freude zu geben in unserem Leben, auch wenn es für uns erst einmal seltsam erscheint. Ich denke an Jakobus 1, Vers 2, eben Freude in der Versuchung, Gehorsam zu üben und Glauben zu stärken. Vielleicht, wenn ich bei der Freude nur ein Wort dazu sage, ich komme gleich noch ausführlicher darauf. Freude bedeutet da nicht Freude daran, dass wir versucht werden. Also Freude, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich leide irgendwo dran, das nicht. Sondern hier heißt es Freude trotzdem oder Freude, weil uns Gott würdig erachtet, dass er uns in Versuchung führt. Eben so, wie wir ja sehen bei Hiob, das war ja eigentlich eine Auszeichnung. Der Teufel wollte unbedingt diesen Hiob fertig machen, weil er gemerkt hat, der ist eigentlich ein riesengroßes Zeugnis für andere Menschen, so klar und deutlich, wie der zu Gott steht. Und deshalb Freude in der Versuchung. Oder wir könnten sagen, Freude trotz der Versuchung. Oder Freude an der Versuchung in der Hinsicht, dass wir merken, Gott, wir sind Gott besonders viel wert für das in der Situation, in der wir uns befinden. Es übt unseren Gehorsam, es stärkt unseren Glauben, haben wir gesehen. Ich habe 5 Punkte aufgezählt, die Luther erwähnt, wofür die Versuchung für uns gut sein kann. Sie ist für unsere Zurechtweisung notwendig, 1. Korinther 11, Vers 32 und Micha 7, Vers 9. Und sie kann dazu dienen, dass wir Gott näher und intensiver kennenlernen. Als letzten Punkt, den ich auch noch kurz angesprochen habe, Versuchung ist etwas, was notwendig zu unserem Christsein dazugehört, da wo wir Kinder Gottes sind, da wo wir leiden, so wie Jesus gelitten hat. Und wenn Jesus verfolgt wurde, wenn Jesus angefochten wurde, dann werden wir das als seine Schüler, seine Jünger, seine Nachfolger, diejenigen, die wir an ihn glauben, ebenfalls. Als Zeichen der Nachfolge wird es genannt in 1. Petrus 1, Vers 6 oder 1. Petrus 4, Vers 12. Wir hatten es gelesen. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass Schlatter, einer der Väter des Pietismus in Württemberg, gesagt hatte dazu, dass Nachfolge verpflichtet zum Leiden. Oder wenn ich es anders betone, Nachfolge verpflichtet zum Leiden. Er meinte also hiermit, dass jeder, der wirklich Jesus Christus nachfolgen wird, der wird automatisch ins Leiden und damit in die Anfechtung hineinkommen, weil er Jesu Fußstapfen folgt. Und so war es ja auch eine Lehre der Täuferbewegung, die zur Zeit der Reformation entstanden sind. Die haben gesagt, dass eben ein Zeichen des richtigen Gläubigen ist, dass er verfolgt wird, dass er in Anfechtung kommt, dass er im Leiden ist. Die haben gesagt, aus mehreren Gründen. Einmal, weil Jesus gelitten hat, deshalb auch wir in Verfolgung. Dann haben sie gesagt, das ist ein Zeichen der Endzeit, eben weil in der Endzeit, wir haben in der Offenbarung gelesen, da wird der Teufel ja losgelassen, der wird die ganze Welt verführen. Und jetzt haben sie gesagt, das ist ein Zeichen der Endzeit, dass viel Verführung da ist in unserem Leben. Und sie haben auch gesagt, es ist eben diese Zuwendung Gottes, dass Gott uns prüfen will, weil wir ihm wertvoll sind. Das war bei den Täufern ein wichtiges Merkmal davon. Und so haben sie regelrecht sich gefreut. Sie hatten nicht versucht, dieser Verfolgung auszuweichen, sondern wenn sie im Gefängnis gewesen sind, haben sie oftmals Gott dafür gedankt, dass sie im Gefängnis waren. Und das ist ja handfeste Anfechtung. Wenn wir uns fragen, jetzt sind wir deine treuen Diener, dann sperrt man uns ein und schlägt uns. Aber das war für sie nicht in der Weise, sondern es war mehr eine Ehre, eine Auszeichnung von Gott gewesen. Ja, dann wollen wir jetzt ein Stückchen weitermachen, indem ich im Folgenden das gegliedert habe. Ich werde einige Versuchungen aufzählen, wie sie für uns heute in typischer Weise und in großer Gefährlichkeit auftreten können. Wie hat man das in der Vergangenheit und in der Gegenwart gesehen? Dann wollen wir uns damit beschäftigen nach Jakobus 1, Verse 2 bis 4 und 12 bis 17. Wie sieht Verführung aus, diese Versuchung, wie baut die sich langsam stückweise auf und sehen das an dem Beispiel der Verführung im Paradies und an dem Beispiel Davids im Alten Testament. Und wenn wir das angesehen haben, wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir der Versuchung in unserem Leben widerstehen? Sagt die Bibel uns etwas dazu? Und was können wir aus unserer eigenen Erfahrung dazu beitragen? Und da bin ich froh, wenn auch zahlreiche Beiträge von euch kommen, wo ihr sagt, das hat mir in der Versuchungssituation geholfen. Und dass wir so aneinander Anteil nehmen können, was wir im Leben mit Gott erlebt haben. Ich möchte dabei auch durchgehen, was wir in den verschiedenen Phasen der Anfechtung, denn das ist nicht alles gleich. Wir können nicht jede Situation meinetwegen das Gebet um Bewahrung vor Versuchung, was wir in dem Vater Unser finden, das ist vor der Versuchung sicherlich das Richtige. Aber na gut, nach der Versuchung ist es dann wieder für die nächste Versuchung das Richtige. Aber für die Versuchung, in die wir hineingefallen sind, wo wir in Sünde waren, dann ist es zu spät, dafür zu beten, nur dass wir davor bewahrt werden, sondern dann müssen wir natürlich etwas anderes tun. Das werden wir uns da etwas näher vor Augen führen, wollen dann damit abschließen, was können wir gegenseitig miteinander tun, um dem Bruder, um der Schwester zu helfen, wenn sie in Versuchung kommt oder bevor sie in Versuchung hineinkommt. Wenn wir dann noch Zeit haben und ihr noch Interesse habt und Aufmerksamkeit zuzuhören und euch Gedanken darüber zu machen, wollen wir noch einige Gedanken nachgehen bezüglich Vergebung. Also Vergebung, wie sieht das konkret aus? Vergebung untereinander und Vergebung Gottes an uns, wenn wir immer wieder in dieselben Sünden hineinfallen. Auch das ist ja eine wichtige Frage bei der Versuchung. Und etwas, wo Jesus ja auch sehr deutlich darauf hinweist, wenn wir eben das in dem Vater Unser wiederum sehen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder denen, die an uns schuldig geworden sind. Direkt danach wird das in der Bergpredigt ja nochmal wiederholt, nochmal aufgegriffen, weil es Jesus so wichtig ist. Und da merken wir Anfechtung, Versuchung, in Sünde fallen und Vergebung, die danach kommen soll. Das hängt auch wesentlich damit zusammen, wie wir uns unserem Bruder und unserer Schwester gegenüber verhalten. Also das vielleicht nur als Vorab, als Ausblick für das, was uns heute am Nachmittag noch beschäftigen wird. Und eine Meldung habe ich auch bekommen, einen Zettel mit einigen Anmerkungen drauf. Die wollen wir auch noch erwähnen, so wir genügend Zeit dafür haben. Jetzt erst einmal, wenn wir hineinsehen, was ist denn typisch an Versuchung für uns heute? Da gibt es erst einmal den Bernard von Clairvaux aus der Kirchengeschichte. Der hatte sich gesagt, in bestimmten Phasen der Geschichte gab es bestimmte Versuchungen, die waren immer ganz besonders gefährlich für die Gemeinde. So sagt er, war das für die ersten Christen die Verfolgung. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, da war ja maßgeblich für die gesamte Gemeinde die Verfolgung, wo sie von Gott abgetrieben werden sollten. Sie wurden angegriffen, sie wurden geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, umgebracht. Das war in der ersten Zeit. Dann als zweites kam die Auseinandersetzung mit den Heretikern, mit den Irrtümern, mit den Lehrirrtümern. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen daran, da gab es solche Leute wie Montanisten und Markionisten und all so etwas und Gnostiker. Und die haben alle möglichen falschen Lehren in die Gemeinde hineingebracht. Und das war Versuchung oftmals, dass ich am richtigen Glauben dranbleibe und mich nicht irgendwie auf ein Nebengleis hindrängen lasse. Und das war in dieser Zeit besonders aktuell. Als drittes sagt er, als die Kirche dann schließlich Staatskirche geworden ist, die Versuchung durch die Etablierung, durch das, wir könnten sagen, das Gewohnheitschristentum, durch Ämterkauf, durch Anpassung. Man macht einfach das, was alle anderen auch machen. Man wird hineingeboren in eine gläubige Gemeinde und das als Versuchung, wirklich dran zu bleiben an Gott. Und dann als viertes, jeder sucht nur das Seine. Das war im Spätmittelalter und im 5., das sagt er als Ausblick für die Zukunft, das ist dann, wenn der Antichrist kommt und wir bewusst von Jesus Christus weggezogen werden, die falsche Propheten auftritt, die falschen Christusse, die dann kommen werden, eben hier ist Christus, da ist Christus und das ist er doch nicht. Und da die Versuchung, nicht denen zu verfolgen, nicht denen nachzugehen, sondern bei Gott zu bleiben. Ich glaube, dass eigentlich die 5 Punkte, die Bernard von Clairvaux aufführt, die gelten für uns alle heute noch genauso, denn Verfolgung gibt es für Christen heute. In Deutschland weniger, in einigen Ländern, wo von uns Missionare sind, auch von der Schule, da gibt es das stärker. Manchmal können wir das auch hier erleben. Ich erinnere mich an einen katholischen Priester eben in Österreich, diesen Deliar, nicht, der dort Morddrohungen bekommen hat, als er gläubig geworden ist. Auch das ist in Europa durchaus möglich. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was jeder von uns tagtäglich erlebt. Diese Irrtümer, in einer etablierten Kirche zu sein, irgendwie alles festgefügt zu haben und Versuchung sozusagen, sich wohlzufühlen, indem es läuft ja alles, ich gehöre ja so dazu, es ist alles in Ordnung. Ich denke, diese Versuchung, in der kann auch jeder von uns stehen. Wenn wir irgendwann einmal an der Bibelschule gewesen sind, sonst wo, wie ich, eine andere Ausbildung gemacht haben, einfach darin zu bleiben, in einer gewissen Tradition, die wir uns persönlich aneignen können. Der Anpassung an andere oder jeder nach seinem Sinn das zu machen, das was unserem Zeitgeist heute entspricht. Eben jeder hat seinen Glauben und lasst den anderen doch nur stehen und man diskutiert ja gar nicht mehr über Fragen des Glaubens, weil sie einem auch nicht mehr so wichtig sind. Ich glaube meines und du glaubst deines und so auch als Christ miteinander umzugehen, ich denke, das ist biblisch gesehen falsch. Wir sollen einander Anteil nehmen, uns voranbringen, nicht um Recht haben zu wollen, sondern um zu sehen, geht vielleicht tatsächlich mein Bruder oder meine Schwester in die Irre oder bin ich auf dem falschen Weg und dann brauche ich ja Korrektur. Nun, dann gibt es auch andere Punkte, die Leute genannt haben. So wurde dann beispielsweise von Ambrosius, den habe ich vorhin ja auch schon mal genannt, heute Morgen genannt, dass es da 2 besondere Sünden gäbe. Das ist einmal die Gula, die Gaubenlust, und die Facilitas, das heißt so viel wie der Wankelmut, und die Ambitio, die Ehrsucht. Diese 3, sagt er, das sind die grundlegenden Sünden, und die, mit denen wurde schon der Adam verführt und mit denen wurde auch Jesus Christus verführt. Er sagt dann im Gaumenlust, das ist ja so, erinnern wir uns daran, da sind Adam und Eva und sie sehen diese Frucht und da steht sie schön anzusehen. Also irgendwie bekommen sie innerlich die Lust dazu. Und das ist ja auch das, wo sie sagen, wo Jesus mit versucht wurde. 40 Tage gefastet in der Wüste und dann die Versuchung, ja schaff doch aus den Steinen Brot, also hier etwas zum Essen. Die Verführung durch unsere Sinneslust dabei parallel. Und dann sagt er das andere als schwere Versuchung, das ist eben dieser Wankelmut zu schwanken. Nun ist es denn wirklich so? Später wird es dann beispielsweise auch von Chrysostomus aufgegriffen, der sagt, das ist der Zweifel. Und der Zweifel kommt ja in der Versuchungsgeschichte in der ersten Buch Mose, wo wir dann lesen, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Irgendwie der Zweifel, ja, ist Gottes Wort wirklich ganz richtig? Stimmt das wirklich? Und das ist etwas, was einige von uns vielleicht auch schon in ihrem Leben durchgemacht haben. Stimmt das so, wie das in der Bibel ist? Oder könnte das nicht vielleicht doch nicht wahr sein? Manche Sachen, die uns in unserer Zeit, wo man vieles andere glaubt und so viele große Männer dem widersprechen, wo wir uns die Frage stellen, ist das wirklich so? Und damit wurde auch Jesus verführt, eben da, wo er dann gesagt wird, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürze dich doch hinunter, dann werden die Engel dich auffallen. Hier ist ja sozusagen, damit wir dem Teufel, der unterschiebt das, ja, ist das wirklich so? Bist du dir ganz sicher? Prüf das doch, da steht doch. Wenn du das jetzt tust, dann wird Gott das tun. Und so sagten diese beiden Männer, das ist auch etwas, wo wir Gefahr stehen, diesen Zweifel hineinzukommen, diesen Wankelmut. Und als letztes die Ehrsucht. Die Ehrsucht, die wir sehen, bei Adam und Eva war die Ehrsucht ja wie gewesen, wenn ihr davon essen werdet, dann werdet ihr sein wie Gott. Also, oh, jetzt habe ich eine ganz besondere Stellung inne. Wenn ich davon essen werde, ich brauche Gott nicht mehr, ich bin selbst wie Gott. Wie das ja in einigen Sekten auch behauptet wird, wie bei den Mormonen, wo die Menschen dann zu Göttern sich entwickeln können. Und so ist es dann, sagt er, auch ähnlich wie bei Jesus. Jesus, der dann geführt wird über alle Reiche der Welt, alles soll dir untertan sein und hier so seiner Ehrsucht geschmeichelt werden. Dann willst du nicht hier die Macht übernehmen? Willst du nicht jetzt hier die Herrschaft auf der Welt ausüben? Und Jesus dann sagt, nein, weil eben das Opfer, was daran gebunden ist, zu groß ist. Adam versagt bei all diesen drei Versuchungen. Jesus besteht all diese Versuchungen, die in die gleiche Kerbe hauen, die in die gleiche Richtung hineingehen. Und da meinen diese beiden Männer, dieser Ambrosius und auch der Chrysostomus, Chrysostomus heißt so viel wie Goldmund, der lebte damals eben in dem heutigen, also Byzanz hieß das damals und das heißt heute dann Istanbul. Und da galt er eben Goldmund, weil er so Predigten gehalten hat, wo die Leute begeistert waren, wo sie angesprochen waren, wo sie gemerkt haben, Gott spricht dadurch. So viel nur zu diesem Mann. Und so meinten sie, ist in diesen Beispielen von Adam und von Jesus sehr viel der gefährlichsten Versuchungen für unser Leben drin enthalten. Dass die Geldgier wird von anderen Autoren erwähnt. So finden wir bei dem zwar nicht christlichen, aber dann von christlichen Lehrern aufgenommenen Horaz, der spricht, der verfluchte Hunger nach dem Geld ist das, was die Menschen am meisten von Gott wegzieht. Dann finden wir die Gefahr der Versuchung auch beschrieben. Ich möchte das zwischendurch lesen, ehe ich noch einige andere Beispiele nenne. Im 1. Timotheusbrief 6, Vers 9, nämlich die Gefahr der Sünde. Wir kommen da auch schon ein Stückchen weit auf das, was ich dann ansprechen möchte, wie die Sünde wirkt. 6, Vers 9, da finden wir nämlich, denn die da reich werden wollen, die verfallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schändliche Lüste, welche versenken den Menschen in Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels und hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irre gegangen und machen sich selbst viele Schmerzen. Du aber, Gottes Mensch, fliehe solches, jage nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit und so weiter und so weiter. Also hier sehen wir mehrere Dinge gleich aufgeführt. Die Geldgier, die menschlichen Lüste hervorruft. Ruf zur Versuchung, wie wir sehen, Fallstricke zur Versuchung, der Geiz als eine Ursache für Versuchung in unserem Leben. Nun, dann wurden auch noch andere Punkte aufgeführt. Luther hat eine ganze Reihe davon. Er spricht vom Ruhm, von der Habgier, vom Stolz, vom Reichtum. Auch der Ehegatte sagt, er kann zur Versuchung werden in unserem Leben. Die Kinder können zur Versuchung werden. Die Freude in seinem Leben kann zur Versuchung werden. Und Augustinus versucht, das Ganze festzumachen, indem er sagt, das ist die Fruito Mundi, das heißt der Weltgenuss zu Deutsch. Das bedeutet dann, wenn mir plötzlich die Dinge in der Welt wichtiger werden als Gott, wenn ich nicht mehr die richtige Relation habe. Denn die Dinge in der Welt sind ja gut und richtig. Er hat das einmal so auf den Satz gebracht. Da hat er gesagt, wir sollen die Welt benutzen, denn Gott hat sie uns gegeben zum Benutzen. Aber wir sollen sie nicht lieben. Und da sagt er, ist der deutliche Unterschied. Wenn wir die Welt lieben, wenn wir uns ganz einlassen auf diese Welt, dann beginnt sie für uns Versuchung zu werden, weil sie in der Konkurrenz zu Gott steht und zu seinem Wort. Und er fasst das dann in der Folge zusammen und sagt, eigentlich gibt es in erster Linie zwei Sünden, von denen wir uns scheuen sollen. Das ist einmal die Sinneslust, zu denen er sagt, da gehört das Streben nach Besitz, nach Erwerb, das Genussstreben mit Essen und Trinken. Wir kennen das ja von der Bibel, Saufen und Fressen, eben die werden das Himmelreich nicht sehen. Auch deutlich, auch da gibt es Versuchung in diesem Bereich. Das ist auch nicht alles neutral in diesem Bereich. Und dann sagt er, das andere ist der Hochmut, was die Leute zu Fall bringt, die Geltungssucht, die Macht, das Ehrstreben der Menschen. Und auch in das können wir leicht hineinschaufallen. Irgendwelche Posten oder Pöstchen, die wir bekommen und haben, irgendwelches Ansehen, was andere Menschen uns gegenüber sagen, wenn sie uns da auf die Schulter klopfen, was nicht bedeuten soll, dass eine ehrliche Anerkennung gut ist, aber es ist immer eine Gefahr für uns dabei. Sollte uns sicherlich nicht dazu führen, der anderen Gefahr der Kritiksucht zu verfallen und dann sagen, na dann mache ich den anderen mal ordentlich fertig, damit der ja nicht in die Gefahr kommt, versucht zu werden dadurch. Das wäre sicherlich falsch und biblisch gar nicht zu rechtfertigen. Richard Foster hat ein viel beachtetes Buch geschrieben, erst auf Englisch, was auf Deutsch übersetzt worden ist, mit den drei Worten nur darüber: Geld, Macht und Sex. Und da sagt er, das sind die drei Punkte, bei denen die meisten Reich Gottes Mitarbeiter heutzutage versucht werden. Und wenn ihr euch einmal umschaut, da, wo Leute zu Fall gekommen sind, wo sie aus ihrer Arbeit herausgerissen worden sind und nicht mehr im Reich Gottes wirken konnten, dann sind das tatsächlich oftmals diese drei Punkte. Sei es eben da, wo sie Geld veruntreut haben oder wo sie immer mehr verdienen wollten, wo sie schließlich dem Mammon nachgelaufen sind, sei es in ihrem eigenen Werk oder in fremden Werken, sei es da, wo sie die Macht genossen haben, das Ansehen anderer und das nur noch im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand, oder sei es der Sex, dass sie dort andere, dass sie Ehebruch begangen haben, dass sie außerehelichen Verbindungen gehabt haben und so weiter, dass sie mit Pornografie zu tun gehabt haben und ähnliches und das ihre Arbeit blockiert und kaputt macht. Nun, wenn wir uns das einmal alles vor Augen sehen, wir könnten noch zahlreiche andere aufzählen. Vielleicht würdet ihr sagen, naja, das alles macht mir ja gar keine Probleme. Mein größtes Problem ist vielleicht die üble Nachrede, da wo ich in der Gemeinde mit anderen zu tun habe und dann ja die Buschpost da gut funktioniert und ich mir da nicht verkneifen kann bei dem Kaffee trinken dort irgendwo über den Nachbarn oder den lieben Bruder und die liebe Schwester. Und es stimmt ja alles, was ich sage, ist ja nichts falsch, nicht? Aber ich kann mir nicht verhindern, das zu sagen. Und das kann auch Versuchung sein, das kann Sünde sein. Es gibt andere Punkte, da ist es vielleicht so, wie es mir einmal zur Versuchung immer wieder geworden ist, wenn jemand so schön Klavier spielen konnte. Weil ich habe mich abgemüht beim Klavierspielen jahrelang, ich glaube 3,5 Jahre, 4 Jahre lang Klavierunterricht genommen, jeden Tag eine Stunde lang geübt und so. Und also das Ergebnis war ziemlich miserabel. Und dann waren da andere, die haben sich da hingesetzt, die konnten einfach so spielen. Ich habe den Eindruck, die haben die ganze Woche gar nicht geübt. Und zum Teil haben sie das auch nicht, so eine halbe Stunde vorher. Und das klappte einfach so. Und das war für mich immer wieder ein Anlass zur Versuchung. Versuchung hier in Form von Neid. Da habe ich mir gedacht, ich möchte das doch eigentlich auch ganz gerne können. Und ich saß oftmals im Gottesdienst und ich konnte mich nicht daran freuen, an dem Gesang und an dem Spiel dort. Ich weiß nicht, wo euer Schwachpunkt liegt, wo euer Problem liegt, wo ihr besonders versuchlich seid, das kann natürlich an unterschiedlichen Punkten sein, an einem von denen, die hier genannt sind, oder an einem ganz anderen Ende. Der Ablauf der Versuchung, der sieht nun unterschiedlich aus. Wir finden in der Bibel den Hinweis davon, wo uns im Timotheusbrief beschrieben wird, dass die Sünde wie ein Fangnetz des Vogelstellers ist. Eben das plötzlich, da steht das auf und dann, du, ehe du dich versiehst, dann schnappt das über dir zu und du bist darin. So plötzlich kann das auf uns zukommen. Und deshalb müssen wir umso vorsichtiger damit umgehen in der Vorbereitung auf die Versuchung. Ich möchte drei Stufen der Versuchung unterscheiden. Gregor der Große, der viele schlechte Sachen gemacht hat, aber hier in positiven, hat er drei Punkte unterschieden der Versuchung. Einmal wieder das Latein, also ich meine, das soll jetzt nicht daran liegen, dass ich mal Latein gelernt habe, aber viele dieser Ausdrücke, die sind einfach so in der Theologie, haben sich dann festgeschrieben und also für mich klingen sie auch gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das dann eher abschreckend ist oder positiv, aber ich übersetze sie auch alle. Da hat er gesagt, das besteht in drei Punkten. Einmal der Suggestio, das kennen wir von Suggestion, dann von der Delicatio und dann von dem Konsensus. Konsensus kennen wir wahrscheinlich auch alle. Das eine bedeutet dann, ich entrete der Sünde gegenüber und ich versuche Einfluss auf mich zu nehmen. Suggestion ist ja Einfluss nehmen dabei. Das andere, ich setze mich da auseinander, ich probiere das, ich lasse mich darauf ein. Delectatio. Und als letztes Konsensus, ich bin einverstanden mit der Sünde. Ich erkläre mich mit der Versuchung einverstanden und gehe daran, sie zu vollziehen. Einfacher zu Deutsch könnten wir auch sagen, die Situation, in der wir uns befinden, die uns zur Versuchung werden kann, die Überlegung und schließlich die Tat, die zur Sünde führt. Und dabei müssen wir deutlich unterscheiden, dass nur das Endergebnis ist der Verrat an Gott, ist der Fall, ist die Sünde. Die Versuchung selbst ist keine Sünde. Versuchung werden wir alle hineinkommen. Versuchung ist etwas, wo wir unser Leben lang mit zu tun haben werden. Aber erst, wo die Versuchung die Sünde gebiert, wie wir jetzt gleich lesen werden im Jakobusbrief, da wird sie zur Sünde. Und das, was ich vorher noch sagen will, jede Sünde ist von Gott aus bestehbar. Jede Versuchung, will ich sagen, ist von Gott bestehbar. Da möchten wir doch jetzt den Vers lesen nochmal aus 1. Korinther 10, Vers 13, den ich schon erwähnt habe heute Morgen, weil der ist, glaube ich, ganz entscheidend für die weitere Auseinandersetzung mit der Sünde, dass wir nicht den Eindruck gewinnen, naja, ich muss halt sündigen. Es geht kein Weg daran vorbei. Die Versuchung ist so groß, dass ich ihr gar nicht bestehen kann. Da müssen wir sagen, die Bibel redet deutlich andere Worte. Wir lesen nämlich jetzt in 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch noch keine, denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Darum, meine Liebsten, flieht dem Götzendienst und so weiter und so weiter. Hier dieser Vers ist, glaube ich, ganz wichtig. Andere Verse der Bibel, die das bestätigen für uns, die sagen, wenn wir in Versuchung hineinkommen, das ist nie eine Versuchung, die hoffnungslos ist, sondern immer eine, wo wir mit der Kraft Gottes bestehen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das müssen wir im Kopf behalten, dass wir erstmal uns nicht schnell aus der Verantwortung herausstehlen und dass wir auch wissen, wenn wir in eine Situation der Versuchung kommen, dass wir die versuchen, eben mit der Kraft Gottes auch das Ziel überhaupt zu haben, diese zu bestehen. Da möchte ich jetzt lesen die Verse, die ich angekündigt habe aus dem Jakobusbrief. Jakobus 1, die Verse 1 und 2, beziehungsweise 1 bis 4 und dann 12 bis 17 und möchte da einige Worte darüber sagen, ehe wir zu den Beispielen kommen der Bibel, die uns vor Augen führen, wie Versuchung ganz typisch abläuft in der Bibel. Also zuerst die Verse 1 bis 4. Aus dem Jakobusbrief. Jakobus, ein Knecht Gottes und Herr des Herrn Jesus Christus, den 12 Geschlechtern, die da sind, hin und her, Freude zuvor. Meinem lieben Brüdern, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffend ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll feststehen bis ans Ende, auf das ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Hier also erst einmal das Positive der Anfechtung. Und Anfechtung ist hier genau dasselbe Wort, was wir eben auch sonst mit Versuchung übersetzt bekommen in der Bibel und im Neuen Testament. Und hier ist die Freude über diese Anfechtung, denn wir wissen, dass wenn wir sie bestehen, dass sie Geduld wirkt und dass diese Geduld, wenn sie fest ist, dazu führt, dass wir ganz in unserem Glauben vollkommen werden, dass wir vorankommen in unserem Glauben. Jetzt lese ich die entscheidenden Verse für uns, die den Ablauf der Versuchung eindringlich beschreiben, die Verse 12 bis 17. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Nochmal eine Beschreibung, was die Folge von Versuchung sein kann, wenn wir sie bestehen. Niemand aber sage, dass er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, noch versucht er selbst niemanden. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, ihr lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Soweit dazu. Wichtig ist auch der Vers 17, deshalb habe ich ihn dazu gelesen, denn der ist in der ganzen Argumentation des Jakobusbriefes ein Schlüssel dafür. Wenn wir nämlich lesen in Vers 13, ich habe schon darauf hingewiesen, wenn jemand versucht wird, dann soll er nicht sagen, er wird von Gott versucht, weil Gott nicht zum Bösen versucht ist und auch nicht zum Bösen versucht. Denn deshalb wird uns, das ist ja der Anschluss in Vers 17 gesagt, alle gute Gabe kommt von Gott, nicht das Böse, nicht das, was uns fertig macht, nicht das, was uns von Gott trennen will, kommt von Gott, sondern von Gott kommt nur das Gute, nur das, was uns weiterführen will. Und deshalb habe ich ja auch unterschieden, dass die Bibel von drei verschiedenen Arten von Versuchungen redet. Eben von Teufel, von Gott, von anderen Menschen, beziehungsweise auch das, was in uns Anknüpfungspunkt für den Teufel oder für andere Menschen ist. Und so diese Versuchung, die uns niederdrücken will, die uns von Gott wegreißen will, die destruktiv ist, die uns verführen will, das ist die, die nie von Gott kommt und wo wir Gott auch nicht verantwortlich machen können. Das sagt hier der Jakobusbrief ganz deutlich, das zum Bösen versuchen, sondern Gott hat gute Absichten und wenn er uns da in Versuchung führt, dann ist es die gute Absicht, dass unser Glauben gefestigt wird, geprüft wird, so wie wir im Alten und Neuen Testament an verschiedenen Belegstellen das gelesen haben. Und dann wird hier beschrieben, wie das langsam vorangeht, wie hier erst einmal die Lust gereizt wird. Da kommt von außen ein Eindruck, ich sehe irgendetwas, ich denke irgendetwas, ich komme in eine Situation, in der ich anfällig bin für diese Versuchung und die stürmt auf mich ein. Und dann sehen wir, die trifft in mir auf etwas, nämlich auf unsere Lust, auf unser Empfinden. Und Lust meint hier nicht nur Lust, etwas zu essen oder sexuelle Lust, sondern Lust kann hier in jeglicher Hinsicht sein. Wie beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, die Lust, na, ich will doch auch etwas dazu sagen. Denn ich habe doch auch gehört, wie jener das und das getan hat oder was der und der gemacht hat. Oder ich kenne den doch auch schon, als er noch ganz klein war. Und überhaupt, was der für ein Kerl ist, wenn du wüsstest. Und dann die Lust dazu, mich drängt es fast dazu, dass die Worte aus meinem Mund herauskommen. Und dann dem nicht nachzugeben, ist dann schon ein Kampf. Und da sind wir an dieser Stelle, das ist ja das Gefährliche der Versuchung. Wenn Versuchung nur da wäre, dann würde uns irgendjemand sagen, ja meinetwegen, ich hätte gar kein Problem mit Geld. was die meisten allerdings doch haben. Aber nehmen wir an, ich hätte kein Problem damit. Und dann kommt jemand und sagt mir, also ich gebe dir hier 500.000 oder 1 Million, wenn du das und das tust. Ganz einfacher, primitiver Fall ja eigentlich, der meistens ja viel differenzierter und für uns gefährlicher ist. Und dann ist es für mich kein Problem, ja, dann wäre es für mich auch keine Versuchung. Also das wäre eben vollkommen daneben. Aber das Gefährliche der Versuchung ist ja, dass sie in uns eine Saite zum Klingen bringt, in uns auf einen Punkt trifft, wo wir eben versuchlich sind, wo wir die Gefahr stehen, eben daneben zu hauen, wo wir in der Gefahr stehen, uns auf die Versuchung einzulassen. Also er wird von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt. Danach, wenn die Lust empfangen hat, und empfangen hat bedeutet in diesem Moment, also da ist diese äußere Versuchung, die stürmt auf mich ein, dann ist da diese innere Lust, die verbinden sich beide, eben empfangen. Das heißt, hier gibt es eine Verbindung zwischen beiden. Ich habe die nicht unterbrochen in diesem Augenblick. Und dann plötzlich geht es ja rasend schnell vorwärts. Wir können das scheinbar gar nicht mehr unterbrechen. Es ist so, automatisch kommt jetzt von dieser Lust, die empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, wenn sie ans Ende kommt, den Tod. Und das ist ja das, was wir immer wieder wissen, denn Sünde in unserem Leben, und hier geht es ja um Sünde, das, was geboren wird, führt zum Tod. Und Tod bedeutet hier an dieser Stelle nicht nur den ewigen geistlichen Tod für die Menschen, die von Gott getrennt sind, sondern Tod kann auch bedeuten, dass unsere Beziehung zu Gott dabei einschläft, belastet wird, dass unser Verhältnis zu Gott abgetötet wird, unserer Beziehung zu Gott. Tod. Hier, diese Geschichte, wenn wir sie lesen, manche Ausleger haben es verglichen so mit dem Bild einer Prostituierten, einer Hure, die da einem Mann gegenübertritt und dann eben er von seiner Lust gelockt wird und dann wirklich eben hier mit ihr den Geschlechtsakt vollzieht und dann passiert es, dann empfängt diese Person und daraus kommt die Sünde, eben als Zeichen dieser Sünde das Kind und dann sehen wir eben, das ist die Folge, die unabdingbar damit zusammenhängt. Genauso ja eigentlich, wie es David gegangen ist, zu dem wir noch kommen, wo wir praktisch diesen Fall der Sünde sehen. Da merken wir, die eine Sünde zieht notwendigerweise das andere nach sich und zieht die Strafe Gottes, das Verdammnisurteil Gottes nach sich. Und da müssen wir uns auch, glaube ich, als Christen sagen, wir dürfen nicht so leicht und locker mit Sünde umgehen. Egal, welche Lieblingssünde wir haben, Gott nimmt die ernst und es ist jedes Mal ein Schlag ins Angesicht Gottes, wenn wir einfach so mit Sünde umgehen, weil Jesus ja schließlich dafür gestorben ist. Wie ein moderner Theologe mal gesagt hatte, das ist ja schließlich der Job Gottes, dass er vergibt. Nicht? Dafür ist er ja da. Also schadet es ja nichts, wenn wir sündigen. Und so, glaube ich, dürfen wir das, sollen wir das in unserem Leben nie sehen. Nehmen wir das Beispiel nun aus der Genesis, aus dem ersten Buch Mose, die Geschichte der Versuchung. 1. Mose 3, lesen wir gerade einmal die Verse, die uns wahrscheinlich alle in Erinnerung sein werden. Und die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Merken wir hier ganz deutlich auch ja eine Lüge, die sie fragt, eine Unterstellung, das hat Gott ja gar nicht gesagt. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret's auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon essen werdet, so eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schaute an von dem Baum, das gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen ist und als eine Lust wäre und ein lustiger Baum wäre, weil er klug mache und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann auch davon und er aß. Typische Versuchungsgeschichte, typische Geschichte, wie Versuchung im Leben ablaufen kann. Erst einmal die Situation. Es muss eine Situation da sein, in der wir überhaupt in Versuchung hineingeführt werden können. Die Versuchungssituation hier ist, die beiden genießen das Leben, es geht ihnen gut und hier sehen wir nicht nur Leiden führt zur Versuchung, sondern auch, dass es einem gut gehen kann und plötzlich ist die Ansprache da der Schlange. Das ist jetzt die Situation. Sie haben sich nicht gut vorbereitet. Jetzt kommt die Ansprache hier wortwörtlich sogar, willst du nicht davon nehmen? Und sogar, wir sehen ja eine ganz falsche Aussage, ja nicht mal eine echte, sondern eine Lüge, die sogar offen als Lüge zu erkennen ist und der ja Eva dann auch entgegnet. Das ist das Erste, die Situation, in der sie sich befindet. Und als Nächstes kommt dann das Erwägen, dieses darüber nachdenken. Wir könnten sagen, dumme Eva, warum sagst du nicht Schluss und Ende? Was hat diese Schlange überhaupt zu sagen? Die Schlange soll gefährlich still sein. Ich werde da zu Adam gehen oder zu Gott gehen. Und dann wäre die Sache vorbei gewesen. Hier merken wir, sie lässt sich darauf ein. Und was hat es zur Folge? Sie wird immer mehr eingewickelt. Sie schaut sich das an. Sie stellt sich vor, nun, das könnte gut schmecken. Und ja, vielleicht hat die Schlange ja tatsächlich recht in dem, was sie sagt. Und indem sie sich das überlegt, reift in ihr innerlich der Entschluss. Oder vielleicht nimmt auch bloß ihre innere Hemmung, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, ab. Und so merken wir, dann plötzlich geht es so in den Hintergrund, dass die Lust Überhand gewinnt und sie die Frucht nimmt, zubeißt und es sogar noch eine nächste Sünde zur Folge hat, dass sie ihren Mann mit verführt und der ebenfalls davon isst und in Sünde hineinfällt. Nehmen wir das zweite Beispiel aus 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 27. 2. Samuel 11, Verse 1 bis 27. 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 27, beziehungsweise das ist das ganze Kapitel. Da lesen wir von der Versuchung des David. Ich werde einmal davon ausgehen, dass ihr die Geschichte kennt. Ich werde sie deshalb nicht im Einzelnen vorlesen. Ihr könnt dann währenddessen hineinschauen. Auch hier haben wir die verschiedenen Stufen der Verführung sehr gut beschrieben. Erst einmal die Situation, der Ansatzpunkt, da, wo überhaupt die Lust gedeihen kann, da, wo die Versuchung Zugang hat. Ganz interessant, wahrscheinlich habt ihr euch schon damit beschäftigt und ist es euch auch aufgefallen, dass da steht ganz am Anfang, und da das Jahr um war, zu der Zeit, wann die Könige pflegen auszuziehen, sandte David Joab und seine Knechte und so weiter, dieser David, eigentlich es wäre an ihm, das Volk Israel zu verteidigen. Er sollte ausziehen. Hier steht, es war jetzt die Zeit, wo die Könige in die Schlacht gehen und er sollte in die Schlacht gehen. Was tut er? Nein, er lässt es sich locker sein, also was soll ich da in die Schlacht ziehen? Kümmert mich ja nicht, ich schicke meinen Feldhauptmann dahin. Und dann lesen wir gleich noch ein bisschen weiter. Es ist nicht so, dass ihn die wichtigen Staatsgeschäfte davon abhalten, sondern wir lesen dann etwas weiter in Vers 2, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf seinem Dach des Königspalastes spazieren. Nun überlegt euch mal, der lässt es sich nur wirklich gut sein. Ja, wichtige Arbeit den ganzen Tag, morgens um 6 Uhr aufstehen oder um 5 Uhr, nichts. Der hat geschlafen bis zum Nachmittag. Der hat sich ausgeruht und dann steht er auf und hat nichts Wichtigeres zu tun, als auf dem Dach seines Palastes bei dem lauen Abendwind in Jerusalem spazieren zu gehen und den schönen Ausblick zu genießen, sich die Stadt anzuschauen. Und in dieser Situation, und da hat der Volksmund ganz recht, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Hier merken wir schon etwas, wo wir Acht haben müssen. Hier ist die Situation, wo plötzlich die Versuchung bei ihm zuschlägt. Er ist offen dafür. Er ist nicht dem gehorsam, was er eigentlich tun sollte. Nämlich da bei der Schlacht stehen, sein Volk zu verteidigen. Er geht nicht seinen Geschäften als König nach, sondern er genießt das Leben als König. Er genießt es dort, die Verehrung, die er hat, den Reichtum, den er hat, die Stadt, in der er regiert. Und dann plötzlich kommt es. Er schaut sich um und sieht da eine Frau, die auf dem Dach badet. Und nun baden tut man meistens nicht im angezogenen Zustand. Nicht? Das hat die Frau dann auch nicht getan. So konnte er sie dann sehr gut anschauen. Und ihm fallen die Augen aus dem Kopf. Nicht? Und er schaut nicht schnell weg, aus weil es ihm peinlich ist, sondern er schaut noch ganz genau hin. Heute würde er vielleicht seinen Feldstecher noch rausgeholt haben, nicht? Um das noch ganz genau zu sehen, was da auf dem Nachbardach passiert. Und dann sehen wir, das ist die Situation der Versuchung. Hier hätte er noch etwas tun können. In diesem Moment beginnt es aber, dass er erwägt. Nun, soll ich nicht, es wird ihm schmackhaft in dieser Situation, sollte ich nicht darauf eingehen? Ich als König, merkt sowieso keiner, was könnte ich da nicht alles tun? Es ist die Zerrissenheit innerlich. Er weiß, eigentlich ist das von Gott nicht erlaubt. Er weiß, das wäre eine Verletzung der Gebote Gottes. Aber innerlich treibt ihn seine eigene Lust dabei. Schon werden seine eigenen Gedanken von der Erfüllungslust betont. Und diese Lust, die er nachempfindet, wo er sich vorstellt, so könnte es sein, wird so übermächtig, dass eben das eigene innerliche Rechtsempfinden, das Gewissen langsam unterdrückt wird. Der Wille steht nur noch am Rande und er wird ganz geleitet von dieser Erwartungslust. Was wird da auf ihn zukommen? Es ist so, wenn die erste Hürde fällt, wie ein Dominospiel, wo ich an einer Seite anstoße und dann fallen alle anderen Dominosteine ebenfalls um. Hier, er hat das erste Mal hingeschaut, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal. Es geht ihm durch den Kopf und nun sehen wir automatisch, fast lässt es sich nicht mehr ändern, kommt es zur Tat. Die Tat, er schickt einen los, sagt, bring mir mal die Frau hierher. Und wir lesen dann ganz lapidar noch am Rande, die Frau kommt und er schläft mit ihr in der Nacht. Wir wissen nicht, ob er das noch mehrere Nächte getan hat. Das, was wir dann als nächstes lesen, dass die Frau schwanger ist. Und nun, was kommt es? Die nächste Sünde zieht es nach sich. nämlich die nächste Sünde. Er lügt und betrügt sowohl den Joab als auch den Ehemann der Bathseba. Es führt schließlich sogar zu einem Mord, den er vollzieht. Denn die Lüge ist ja erstmal, dass er ihn herzügt und sagt, also du bist jetzt hier so ausgezeichneter Kriegsmann, ich will dich auszeichnen, geh mal nach Hause, ich hab meins ganz gut mit dir. Vollkommener Betrug, nein, gar nicht. Er will seinen Ehebruch vertuschen, darum geht es. Und hinterher belügt er ihn sogar noch und sagt, ja, ich freue mich, gehe jetzt nur hin wieder, ich habe dir eine wichtige Botschaft mitzubringen. Ja, welche Botschaft ist das? Die wichtige Botschaft, dass du, wenn du sie überbringst, deinen Kopf kürzer gemacht hast, bei der nächsten Schlacht an erster Stelle bist, damit du umkommst. Mord ist das, so wie Nathan ihn hinterher ja auch nahe bringt. Und wir sehen, eine Sünde zieht notwendigerweise Konsequenz nach sich, die nächste Sünde. Und dann sehen wir, diese Sünde zieht, genau wie Jakobus uns das sagt, schließlich auch noch etwas nach sich, nämlich die notwendige Strafe Gottes. Und diese Strafe Gottes ist keine Rachsucht, sondern immer fordert bei Gott Sünde den Tod. Und das ist bei uns heute auch noch so. Und wir müssten sagen, wenn einer von uns Sünde tut, das bedeutet Tod, Tod. Das ist das, was die Bibel sagt, was Jakobus eindeutig sagt, was Jesus sagt, was wir im Römerbrief lesen, der Sünde sollt, ist der Tod. Nur, wir können von Glück sagen, es ist einer für uns gestorben, eben Jesus Christus. Aber dieser Tod ist notwendig als Folge der Sünde, so wie Jakobus uns das ja sagt. Sünde, wenn sie vollzogen ist, wenn sie empfangen hat, dann gebiert sie den Tod. Und so ist es hier auch, da muss jemand sterben, das Kind stirbt, was dort geboren worden ist. Als Folge der Sünde von David mit dem Ehebruch der Bathseba. Soweit an zwei Beispielen zu sehen, wie Versuchung ablaufen kann, wie sie in den typischen Epochen abläuft, also typischen Stufen abläuft. Wolltest du etwas dazu? Ja, wir würden sagen, und zwar nach dem Gesetz Moses ist es so, sie hat in dem Fall gesündigt, Mose unterscheidet genau, wenn eine Frau außerhalb des Lagers vergewaltigt wird, wo man sie nicht hören kann und wir davon ausgehen können, dass sie um Hilfe geschrien hat, dann müsste nur der Mann gesteinigt werden, der das getan hat. Wenn sie das innerhalb der Stadtmauern getan hat und sie hätte schreien können um Hilfe und sie hat es nicht getan, dann hat sie sich auch versündigt und so ist das Gesetz Mose, dann müssten eigentlich beide Ehebrecher gesteinigt werden. Hier sehen wir auch in der Folge, die Folge der Sünde ist der Tod. Eben deshalb das Gesetz Moses, Steinigung daraufhin. Das ist richtig. Bathseba hat in diesem Fall auch gesündigt. Ja. Natürlich wird bei ihr die Überlegung gewesen sein, naja, das ist ja der König. Wenn ich jetzt rufe, wer wird denn da kommen? Also die Diener des Königs, die werden da kaum jetzt eingreifen, nicht, wenn ich die rufe, weil der König ist ja die Autorität. Aber vor der höheren Autorität Gottes hätte sie eigentlich der Sünde widerstehen müssen. Auch dieser Versuchung, die in dieser Situation auf sie zukommt. Ja. Ja, genau. Das ist eben das, was ich gesagt habe, wo nachdem Nathan dann diese Sünde offenbar gemacht hat, dass dann die Strafe ebenfalls kommt, ihm der Tod des Kindes. Ja, ja, genau, das starb nach der Geburt. Soweit also dazu. Umgang mit Versuchung. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, Kampf gegen die Sünde. Der ja ein Inhalt ist von dem, was ich in der Überschrift genannt habe, Sieg über Sünde. Nicht immer, aber immer öfter. Jetzt, was lässt uns die Bibel eben, wenn wir einmal gesehen haben, durchschaut haben, wie die Sünde in unserem Leben arbeitet, wie die Versuchung voranschreitet, Stück für Stück, was können wir dagegen tun? Ich möchte erstmal noch ein Beispiel lesen hier von einem Kirchenvater. Ich hoffe, dass es nicht zu eurer Langeweile dient, sondern dass ihr davon auch Freude habt, ein bisschen zumindest. Ich möchte hier vorlesen von eine Einübung in die Abkehr der Versuchung von dem Kirchenvater, dem Syrer Ephraim. Der schreibt dazu, kommt dir ein böser Gedanke in den Sinn, so rufe mit Tränen zum Herr, Herr, sei mir Sünder gnädig und verzeihe mir, Menschenfreund, Herr, vertreibe den Bösen von uns. Gott kennt ja die Herzen und weiß die Gedanken, die aus boshafter Gesinnung entstehen, aber auch jene, die uns vom bitteren Grimm der Dämonen eingegeben werden. Doch wisse, je mehr du kämpfst und aushältst im Dienste des Herrn, desto mehr werden dein Sinn und deine Gedanken gereinigt. Denn unser Herr Jesus Christus hat gesagt, jeden Zweig an mir, der Frucht bringt, werde ich reinigen, damit er noch mehr Frucht bringe. Johannes 15, Vers 2. Habe nur den ernsten Willen, selig zu werden, denn der Herr liebt und unterstützt mit seiner Hilfe jene, die eifrig bestrebt sind, das Seelenheil zu erlangen. Soweit dazu. Als Beispiel dafür, wie wir der Versuchung vorangehen können. Ich habe ja auch noch etwas anderes, aber das lasse ich einmal. Oh. Also, jetzt wir sind hier bei dem Umgang mit der Versuchung.
Dazu hatte Luther auch geschrieben, in allem Leiden und Anfechtung soll der Mensch zuallererst zu Gott laufen und erkennen und aufnehmen, als ob es von Gott zugeschickt werde, es komme vom Teufel oder vom Menschen. Hier macht er auch die Unterscheidung. Er sagt, Versuchung kann von Gott kommen, kann vom Teufel kommen und kann von Menschen kommen. Aber wenn wir in Versuchung sind, dann sollen wir nicht lange grübeln darüber, na, woher kommt die denn jetzt? Und dann müssen wir so oder so reagieren. Dann sind wir meistens schon reingefallen dabei. Sondern er sagt, egal woher sie kommen, mach dir keine Gedanken, sondern das Erste, was du tust, laufe zu Gott. Denn nur bei Gott kann Hilfe sein. Und das ist ja klar, wenn der Teufel uns versuchen will, wenn der uns fertig machen will, dann haben wir ja keine Chance. Die einzige Chance, die wir haben, so schnell wie möglich zu Gott zu kommen. 1. Korinther 1, Verse 4 und folgende. Da steht nämlich, ich danke meinem Gott allezeit euren halben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Dass ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo euch kräftig geworden ist, also dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, wartet nun auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, welcher euch fest erhalten wird bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christi, unseres Herrn. Hier das unsträflich erhalten ist ja genau das, was wir mit Versuchung bezeichnen. Eben, dass wir in eine Situation kommen, wo unsere Unsträflichkeit in Frage gestellt wird. Und hier heißt es, dass wir Trost und Hilfe durch Gott bekommen, der eben will, dass wir am Ende sauber und rein dasteht. Denn Gott ist treu, eben Gott steht zu uns. Das heißt, wenn wir in solch einer Situation der Anfechtung sind, sucht die Nähe Gottes. Die zweite Vers, den finden wir in Matthäus 18, Vers 8 folgende, der allerdings uns vielleicht überraschen wird in der Art und Weise, wie dort Jesus mit Versuchung umgeht. Matthäus 18, Vers 8 folgende. 18, Vers 8 folgende, da steht nämlich, so aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, das bedeutet hier eben so viel wie versucht, eben zur Sünde reizt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, dass du zum Leben lahm oder als Krüppel eingehst, denn dass du zwei Hände oder zwei Füße habest und werdest im ewigen Feuer geworfen. Ihr kennt dieses Beispiel und das zeigt uns auch die Dramatik der Sünde. Und hier heißt es, selbst drastische Einschnitte in unserem Leben vorzunehmen, wenn wir sehen, dass wir da die Sünde umgehen können. Das bedeutet zum Beispiel zu sagen, wenn mich die Gemeinschaft mit einem lieben Bruder und einer lieben Schwester immer wieder zu verführt, schlecht über andere zu reden, drastischer Einschnitt. Besser meide diesen Bruder, meide diese Schwester, solange es dir eine Mühe macht. Und besser lass diesen Kontakt einschlafen, als dass du dadurch zur Sünde gereizt wirst. Origenes, ein anderer Kirchenlehrer der frühen Zeit, der hat das ganz drastisch gemacht. Der hat sich nämlich selbst, ja wie soll man sagen, kastriert. Also der wurde verführt durch seine sexuelle Lust und dann hat er sich kastriert, weil er dieses Wort wörtlich genommen hat. Er hat gesagt, das sagt Jesus, ich werde dadurch verführt, immer wieder zur Sünde, also Schluss damit. Ich weiß nicht, ob Jesus das damit meint. Ich denke, das steht im Ermessen eines jeden Einzelnen. Ich denke, das, was Jesus hier sagen will, er will uns die Gefahr vor Augen führen und sagen, es ist besser, du würdest das tun. Er sagt nicht, du sollst es tun, aber es ist besser, du würdest das tun, als dass du deshalb verloren gehst. Und da sehen wir die Ernsthaftigkeit. Wenn uns irgendetwas verführt dabei, lasst die Finger davon. Wenn euch das Geld verführt, ja, dann plant nicht so viel, dann sucht nicht nach der besten Anlageform, dann verkraftet auch, wenn euch das Geld wegnimmt und lebt trotzdem so. Lasst euren Geist nicht davon bestimmen, selbst wenn es nach normalem Verständnis, für einen normalen Menschen ist es gut zu sparen, für sein Alter ein bisschen dazu haben, wenn er da in seiner Rente lebt und davon vielleicht nicht sonst alleine leben kann. Das ist gut, aber für denjenigen, dessen Herz das gefangen nimmt, der dann schließlich nur noch darüber nachgrübelt und nachdenkt, wie kann ich mein Geld am besten anlegen, wie kann ich mein Haus am besten erhalten, wie kann ich mehr daraus machen, für den ist es besser, er lässt die Finger davon und gibt das Geld weg und überlässt Gott, wie es in der Zukunft aussehen soll. Besser so, als dass du dadurch in Versuchung und Sünde kommst. Ein anderer Vers, Lukas 22, Vers 28, ein weiterer Hinweis Jesu in Hinsicht für Versuchung und Sünde. Lukas 22, Vers 28. Da lesen wir, ihr aber seid, die ihr beharrt habt, bei mir in allen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich bescheiden, wie es mir von meinem Vater beschieden ist. Hier also, das, was sagt Jesus, was haben sie getan als Vorbild? Sie haben beharrt in aller Anfechtung, in der Nähe Jesu. Das heißt, wir sollen kontinuierlich, auch wenn es uns schwer fällt, und den Jüngern fiel es ja an vielen Punkten schwer, auch gegen diesen Widerstand, stille Zeit sagt mir am Morgen nichts, ich suche nicht die Nähe Gottes, weil Gott mir scheinbar auf mein Gebet nicht antwortet, beharren in der Nähe Gottes. Im Markus 13, Vers 13 und Offenbarung 2, Vers 10 wird herausgefordert, dass wir standhaft bleiben sollen. Und standhaft bedeutet, dass wir uns nicht hin und her treiben lassen von jedem Hauch der Lehre, dass wir bei dem, was Gott uns einmal deutlich gemacht haben, bleiben sollen. Dazu gehört auch in Matthäus 6, Vers 13, dem Vaterunser, wie ich es genannt habe, die Bitte an Gott, uns vor Versuchung zu bewahren. Auch das gehört dazu. Betet regelmäßig darum, dass Gott euch um Versuchung bewahrt. Nicht erst, wenn ihr in der Situation seid, nicht erst, wenn ihr gefallen seid, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, versuchen, das Beste daraus zu machen, sondern vorher Gott darum zu bitten. So wie Jesus es ja lehrt. Er sagt ja, wenn ihr betet, dann betet also. Und dann kommt da das Vaterunser und diese wichtige Bitte darin, eben führe uns nicht in Versuchung. Dann finden wir in Epheser 4, Vers 26 den Hinweis, wir schlagen es jetzt, die wollen gerne auf, sonst ich werde ein paar Verse nur des Inhalts wegen sagen, ihr kennt es vielleicht auch sonst auswendig, da geht es darum, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Hier die Versuchung, wir fallen in Sünde hinein und ein wichtiger Hinweis dabei, wenn ihr irgendwo mit Sünde zu tun habt, so schnell wie möglich die bereinigen und in Ordnung bringen. Ein weiterer wichtiger Tipp, den wir in der Bibel finden, nicht den Abend dort abwarten. In aller Not zu Gott zu kommen, Psalm 6, der ganze Psalm sagt es, in 2. Petrus 2, Vers 9 ebenfalls. Dann ist es so, dass wir die Beispiele Gottes anschauen sollen, die Hilfe, die er da geboten hat. Wir finden das in Hiob 13, Vers 15, in Hosea 11, Vers 8, folgende, Joel 2, Vers 13 und so weiter und so weiter. Im Alten Testament finden wir häufig den Hinweis, dass die Väter ihre Kinder daran erinnern sollen, was Gott für Großtaten in der Vergangenheit getan hat. Ich habe vorhin einen Vers vorgelesen, da steht dann ja, erinnere deine Kinder daran, wie Gott euch aus Ägypten befreit hat, wie er euch in Versuchung geführt hat, wie er euch bewahrt hat, welche großen Taten er getan hat in Ägyptenland. Das heißt, wir sollen auch in die Bibel hineinschauen und bewusst studieren, wie sind Menschen mit Versuchung umgegangen, wie hat Gott in Versuchung geholfen, um selbst dabei voranzukommen und von der Erfahrung zu lernen, die wir dort finden. Dann ist es in Offenbarung 12, Vers 11, die Hingabebereitschaft an Jesus Christus. Natürlich, wenn wir zuerst unsere Ziele sehen, das, was wir im Sinn haben, dann werden wir leicht in Versuchung fallen. Wenn wir aber bereit sind, immer mehr von uns hinzugeben, zu sagen, bestimm du meinen Willen, bestimm du meine Ziele, ich will gar nichts Besonderes sein, dann kann es dazu führen, dass wir besser mit Versuchung umgehen können. Dann möchte ich einige Verse lesen aus Epheser 6. Epheser 6, die geistliche Kampfwaffenrüstung, kennt ihr alle. Aber da geht es ja auch gerade um die Verteidigungswaffen, die uns nämlich an die Hand geben, wie wir mit Sünde umgehen können in unserem Leben und mit Sünde umgehen sollen. Also Epheser 6, ich möchte nur einige Verse daraus lesen, auf die wir nicht detailliert eingehen können in allen Punkten. Aber ich möchte dabei erwähnen, Epheser 6, Vers 17, da lesen wir nämlich, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes. Hier, Kampf gegen Versuchung bedeutet, das Wort Gottes muss ich kennen. So wie Jesus das ja auch tut. Denkt mal, Jesu Versuchung, wie reagiert er darauf? Mit Bibelversen. Und das ist das, was schließlich ihm hilft, in dieser Versuchung zu bestehen. Und das ist nicht nur ein frommes Wort, das ist so, wenn wir geprägt sind vom Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht in einer Versuchungssituation und ich will wirklich, dass ich dann innerlich sagen kann, entweder ein Vers mir in den Sinn kommt oder dass ich komme nachher noch dazu, auch so sagen kann, Teufel, verschwinde, du hast hier kein Anrecht, du hast mit mir nichts zu tun. Das kann in solch einer Situation eine Hilfe sein. Der Helm des Heils, auch ganz bewusst gewählt hier dabei. Helm des Heils, Versuchung ist ja etwas, was uns von Gott trennen will. Und das Heil ist etwas, wenn wir uns dessen sicher und gewiss sind, dann schützt es uns so wie unseren Kopf. Unser Denken soll es schützen und alle Angriffe, die dann niederprasseln mit dem Schwert auf den Kopf, was passiert? Eben unser Denken, eben der ist ja im Kopf, das wird dann eben durch diesen Zweifel an dem Heil in Frage gestellt. Das führt von Gott weg. Aber wenn wir uns dieses Heil sicher sind, wenn das unser Denken bestimmt, unseren Kopf schützt, dann sind wir da auch geschützt vor Anfechtungen, die unseren Kopf betreffen, also die das Denken betreffen. Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich richtig? Bist du wirklich gerettet? Hast du hier die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen? Oder viele Anfechtungen mehr. Wir lesen dann ebenfalls noch im Epheser 6 auch andere Verse noch, die ich hier erwähnen will, so in Vers 18, und betet stets mit allen Anliegen und Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für die Heiligen. Auch hier bitten und beten, vor Gott im Heiligen Geist zu beten, etwas ganz Wichtiges, was uns vor Anfechtung bewahren kann. In Vers 15 und 16 lesen wir dann, und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens. Hier merken wir, das ist ja genannt als Waffenrüstung gegen die Anfechtung, gegen die Angriffe, die wir haben. Das heißt also auch, wenn wir dem Auftrag Gottes gehorsam sind, wenn wir evangelistisch tätig sind, dann stellen wir uns gleichzeitig unter den Schutz Gottes und wir sind weniger der Anfechtung ausgesetzt in dem Moment. Und das ist ja auch Zusammenhang, was ich gesagt habe. Was hat David getan? Er hatte den Auftrag rauszugehen, beschütze dein Volk. Er tut es nicht. Prompt kommt die Anfechtung, er fällt hinein. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir aktiv sind, dann kommen wir ja nicht in diese Position hinein. Wir sitzen da zu Hause und legen die Beine hoch, lassen uns gut sein. Und dann kommt die Versuchung, überfällt uns. Wenn wir hier aktiv sind, wir erleben etwas mit Gott. Wir erleben, wie er unsere Zunge führt, wenn wir mit Menschen sprechen. Wenn wir erleben, wie Gott uns die richtigen Gedanken gibt auf Antworten, für auf Fragen der Menschen, die sie haben. Wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Und da, aus der Nähe Gottes, sind wir ein Stück weit vor Versuchung geschützt. Das ist das, was hier gemeint ist. Eben, wer das Evangelium vorantreibt, das ist eine Waffe, ganz deutlich, eine Waffe gegen Anfechtung und Versuchung. In Vers 16 lesen wir dann, vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeilen des Bösewichts. Hier wird regelrecht die Versuchung angeschrieben, so wie Pfeile, die auf uns kommen. Eben die Pfeile, die in die Augen treffen. Also ich sehe etwas, was mich verführt. Ich höre etwas, was mich verführt. Ich schmecke etwas. Eben mit dem Essen, wir haben ja gesehen, das kann auch Verführung sein, was mich verführt. Ich lese etwas, was mich verführt. Und da ist es so, diese Pfeile, dann sollen wir den Schild des Glaubens nehmen und sollen es damit von uns abhalten. Auch den Panzer der Gerechtigkeit. Wir könnten diesen Verse auslegen, würden dann sicherlich bis 6 Uhr noch zu tun haben. Aber ich will sie hier nur erwähnt haben, studiert es selbst noch. Das ist eine Anleitung, wie wir mit Anfechtung umgehen können. Schild des Glaubens eben. Wenn wir im Glauben stehen, wenn wir den Glauben pflegen, dann kann uns der Teufel, der wird uns zwar Versuchung schicken, denn die Pfeile kommen ja, aber wir können sie leichter abwehren, so wie Jesus sie abgewehrt hat. Nun, weiterhin ist es so, dass Wachsamkeit und Nüchternkeit gefordert werden. In Lukas 21, Verse 36 und Lukas 8, Vers 13 finden wir Hinweise darauf. Ebenso im 1. Petrus 5, Vers 8. Ich möchte nur das vorlesen, was Jesus dazu sagt, aus Lukas 21, Vers 36, stellvertretend für die anderen Verse. Lukas 21, Vers 36. Da lesen wir nämlich, so seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werdet, mögen zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Und er lehrte sie an den Tagen im Tempel und so weiter, hier sagt er, es kommt am Ende, wie ein Fallstrick, wird er eben gesagt. Und da wird noch gesagt, hütet euch vor Fressen und Saufenden und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, was hilft euch dabei? Es hilft eben dabei, dass ihr wach seid alle Zeit, dass ihr betet alle Zeit. Und wachsam heißt ja, wir müssen uns keine Illusionen von uns machen. Wachsam, denkt daran, ihr seid versuchlich. Und die Versuchung, nächste Versuchung wird kommen, in jedem Fall. Deshalb wachsam, achtet darauf, bereitet euch vor. Seid nicht so, wie jemand, der überrascht wird im Schlaf von der Versuchung. Und plötzlich ist sie da und wir können nicht bestehen, weil wir uns nicht vorbereitet haben darauf. Nun, dann ebenfalls Jesus, der darauf hinweist, dass wir in Matthäus 17, Vers 21, dass er sagt, mit Wachen und Beten sollen wir uns vorbereiten, als Warnung an seine Jünger. 17, Vers 21, da lesen wir, ja, diese Art fährt nur durch Fasten und Beten aus. Das ist einmal die Austreibung der Dämonen. Und dann sagt er in Kapitel 26, Vers 41, da als er eben zu den Jüngern spricht, Vers 41, im Garten Gethsemane ist das eben da, wo sie versucht werden, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, denn der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Hier trifft er ja genau die Punkte, die wir auch im Jakobusbrief gesehen haben. Was passiert? Unsere eigene Lust, die ist schwach. Unser eigener Leib, unser innerlicher alter Mensch, wie Luther sagen würde oder wie Paulus das auch sah, der ist schwach. Aber unser Geist, da wissen wir, was wir tun sollten. Der Heilige Geist, den Gott uns geschickt hat, da wissen wir genau, was richtig und falsch ist. Und da sagt er, der Geist, der ist stark, aber das Fleisch ist schwach. Deshalb wachet, passt auf, damit das gar nicht erst zu eurem Fleisch durchdringt, sondern dass ihr in der Situation der Versuchung widerstehen könnt. Und jetzt will ich nur noch einige letzte Punkte nennen. Der Wille zum Gehorsam ist in Markus 14, Vers 35 genannt. Darüber hinaus das Urteil Gottes, sich keine Illusionen darüber zu machen, also ist in Hebräer 4, Verse 11 bis 13. Die Bereitschaft zur Umkehr ist ebenfalls im Hebräer 3, Vers 12 folgende. Und auch, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen, im 1. Thessalonicher 3, Vers 5 genannt. Alles das Punkte ganz konkret, Teufel keinen Raum geben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich wegen Pornografie empfänglich bin und das mir zur Versuchung werden kann, nun dann zu Hause alle möglichen Magazine zu stapeln über Pornografie, das bedeutet, dem Teufel Raum geben. Natürlich werde ich dann wieder versucht. Oder meinetwegen, dem Teufel keinen Raum geben bedeutet, wenn ich da versuchlich bin, dann gehe ich immer durch dieselbe Straße, wo da der Sexshop nebenan ist. Das wäre dem Teufel Raum geben. Ich führe mich selbst da in Versuchung hinein. Das bedeutet ganz konkret, was wir hier lesen, 1. Thessalonicher 3, Vers 5, dem Teufel keinen Raum geben. Wenn wir wissen, wir sind empfänglich dafür, dann nicht die Möglichkeit, die Offenheit dafür geben, dass wir in Versuchung hineinkommen können. Jetzt gehen wir die verschiedenen Stufen durch der Versuchung und wollen uns vor Augen führen, was können wir in den einzelnen Stufen tun. Die erste Stufe, die uns Jakobus gezeigt hat, ist vor der Versuchung. Und vor der Versuchung können wir einiges tun. Da lese ich erstmal ein Zitat wiederum von Luther. Und in all diesen Artikeln vom Trost sollen wir zuerst den Herrn Jesus Christus anschauen. Endlich, ernstlich ist er das allerhöchste Exempel der Demut und Geduld. Er führt das dann noch weiter aus und er sagt, das Anschauen Jesu als Vorbild, wie er reagiert, kann uns eine Hilfe sein im Umgang konkret für Vorbereitung auf die Sünde. Nun, etwas weiteres, ganz Praktisches, was ich gesagt habe, ist, dass wir uns selbst erst einmal versuchen zu analysieren, zu sehen, wo ist denn unser Schwachpunkt. Das auch ehrlich einmal anerkennen, zu sehen, ja, da bin ich schwach und ich muss da etwas tun. Als nächster kann der Punkt sein, gefährliche Situationen zu meiden. Uns eben Situationen, wo wir wissen, da können wir in Versuchung kommen und wir wissen, wir sind schwach, dann erst einmal die zu umgehen, bis uns Gott so viel Stärke gegeben hat, dass wir in denen auch bestehen können. Es kann auch bedeuten, uns von bestimmten Punkten, wo wir jetzt hineinkommen, abzulenken von starken sinnlichen Reizen oder sonst irgendetwas. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Gemeinschaft anderer Leute suchen, wo wir wissen, dass wir vielleicht dazu neigen, zu grübeln über irgendwelche Sünden oder irgendwelche Probleme und uns das in Versuchung zu Gott führen kann. Dass wir die Gemeinschaft mit anderen Leuten ganz bewusst eingehen und suchen. Dass wir Zeiten und Orte planen, an denen wir uns aufhalten. Nicht irgendwie in den Tag hineinstolpern und dann immer wieder dieselben Sünden tun und wir da hineinkommen. Das bedeutet auch, dass wir Gott konkret bitten, uns diese Schwachpunkte zu zeigen und uns aus diesen Schwachpunkten heraus zu helfen. Das bedeutet auch, dass wir natürlich den Umgang mit der Bibel pflegen, dass wir Gemeinschaft mit Christen haben, dass wir den Austausch haben, dass wir Gebete kennen, dass wir aber auch ganz besonders andere Christen bitten, mit uns, für uns und unsere Schwäche zu beten. Das bedeutet natürlich, dass wir ehrlich sein müssen, dass wir nicht nur schauspielern können und sagen, nun bei mir ist ja alles in Ordnung, keine Sünde da, nichts in Aussicht, ja Versuchung natürlich, jeder ist versucht, nicht so pauschal, sondern es bedeutet sicherlich nicht allen, dass ich mich hinstelle vor der ganzen Gemeinde und sage, also das ist meine Schwäche, sondern dass ich mit einer Zweierschaft, Dreierschaft, mit Leuten, die ich gut kenne, denen offen sagen kann, da ist mein Problem, bitte, bete für mich, dass wir so zueinander stehen und uns eine Hilfe sein können. Dass auch diese Person dann immer wieder einmal nachfragt, wie geht es nun dabei? Bist du da vorangekommen? Kann ich dir da helfen? Oder die dann bereit ist, wenn ich in einer Situation der Versuchung bin, dann sage, ja, jetzt rufe an. Oder ich rufe dich an, wenn ich da in der Versuchung bin. Und dann können wir zusammen beten oder dann können wir da das zusammen angehen. So wie Luther sagte, den alten Adam täglich durch Reue und Buße ersäufen, täglich auferstehen, den neuen Menschen zu lassen. So meint er, wir sollen uns jeden Tag bewusst sein, wir sollen unsere Sünden bekennen, jeden Tag vor Jesus Christus. In der Versuchung, da sind wir erst einmal von der ersten Stufe, da kommt die Versuchung auf uns zu. Und noch haben wir die Möglichkeit zu reagieren. Und zwar das Erste, was ich euch sagen würde und was sich da biblisch deckt, heißt weglaufen vor der Sünde. Lauft einfach weg, denkt gar nicht darüber nach. Denn wir sehen ja, wenn wir erstmal dazu kommen, zur zweiten Stufe zu kommen, uns nämlich Gedanken zu machen, sollen wir oder sollen wir nicht, dann ist es schon zu spät. Deshalb, sobald ihr die Sünde seht und ihr erkennt sie, schaut weg, macht die Augen und Ohren zu, geht weg, macht den Mund zu oder was weiß ich, lasst es sein. Da habt ihr noch eine Chance, Nein zu sagen. Und in diesem Moment auch die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen. In diesem Moment, wenn ihr merkt, da durchzuckt euch ein Gedanke, da kommt irgendetwas auf euch zu, so ein feuriger Pfeil, der in euch auftrifft und eure Lust zu wecken droht, dass ihr dann sagt in diesem Moment, Herr Jesus, hilf mir, ich will nicht. Oder dass ihr sagt, Teufel, verschwinde aus mir, du hast hier kein Anrecht an mir. Und zwar kann das manchmal, und so habe ich es auch schon getan, ganz bewusst so ausgesprochen werden. Nun, ich denke nicht, dass der Teufel vor mir Angst hat, aber es hilft mir, mir ganz deutlich auch vor Augen zu führen, auch mit Worten, diese Versuchung soll mich nicht von Gott trennen. Und ich weiß, wenn ich der nachgehe, dann tut sie das ja. weggehen, fliehen, abhauen oder sogar Reaktion einzuüben. Was passiert, wenn ich in eine solche Situation komme? Die Situation der üblen Nachrede. Da komme ich nun zu meinem Freund, den ich in der Gemeinde kenne, und der fängt schon an zu reden. Na, hast du schon gehört, was X und Y gesagt und getan hat? Und in dem Moment jetzt einzuüben und mir ganz bewusst vorzunehmen, und vielleicht falle ich dann nochmal und falle nochmal, aber so lange einzuüben, bis es klappt, zu sagen, immer wenn ich etwas höre, egal von wem, und egal, wenn der noch so schlecht ist, und wenn ich weiß, dass das der allerletzte Hänger ist, trotzdem immer zu sagen, erstmal etwas Positives von einer Person. Das ist schon mal ein erster Schritt, der Versuchung entgegnen zu können. Oder vielleicht das nächste wäre zu sagen, dass ich dann diesem meinen lieben Freund, meiner lieben Freundin aus der Gemeinde sage, ich will nichts Schlechtes über diese Person hören. Ganz bewusst darauf hinzuweisen, eben dass üble Nachrede nicht von Gott ist, sondern dass das Sünde ist. Das kann es zum Beispiel bedeuten. Und das bedeutet, kommt jetzt je nachdem darauf an, mit welcher Sünde ihr viel zu tun habt, da etwas Konkretes, nicht nur Allgemeines zu sagen, ich will dem widerstehen, Konkretes sich vorzunehmen und auch einzuüben. Richtig einzuüben, wie man ein Musikstück einübt, wie man eine Vokabel einübt, sich das einzuüben. Meinetwegen ein kleines Kärtchen dabei zu haben und immer, wenn ich jetzt weiß, ich bin versucht, dann das vorzunehmen und sich das vor Augen zu führen. Oder sich selbst einen Vertrag aufzuführen und sagen, ich will das nicht und Herr Jesus, helf du mir dabei, das bei sich zu haben. Oder was weiß ich, konkret etwas einüben, was mir in dieser Situation, was ich ja vornehmen kann, was mir helfen kann. Oder mich ablenken, Gemeinschaft mit anderen zu suchen. Jetzt kommt ein sündiger Gedanke und ich will mich ablenken. Ich meinetwegen, jetzt rufe ich einen Freund an, den wollte ich sowieso anrufen, aber jetzt vielleicht gerade in der Situation. Oder ich merke, da spricht jemand mit mir und es kommt die Versuchung. Und dann ablenken, an etwas anderes zu denken, meinetwegen ein Bild anzuschauen und zu warten, bis der zu Ende geredet hat, weil ich ihm nicht ins Wort fallen will, um möglichst nicht zuzuhören, um nicht in Versuchung hineinzukommen. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ich weiß, hier ist eine Phase, wo ich versuche, ich bin Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Oder den Blick abzuwenden, wenn ich da ein anzügliches Plakat auf der Straße sehe und dadurch in den Gedanken verführt werde, dann wegzuschauen, bewusst wegzuschauen. In diesem Moment kann ich es noch, wenig später vielleicht nicht mehr. Und dann Widerstand zu üben. Vielleicht gerade diese Bibelverse parat zu haben, wie Jesus sie parat hatte, um einen Bibelvers aufzusagen. Ihr werdet merken, es ist dann wesentlich schwerer, eine Sünde zu tun, wenn ich bewusst dabei an Jesus Christus denke. Nun, es geht auch darum, dass wir sehen, eben wie Luther das gesagt hat, dieses bekannte Beispiel, was ihr kennt, dass die Vögel zwar über unseren Köpfen kreisen können, aber wir sie hindern können, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Und das genau meint er damit. Der erste Moment, die Versuchung, keine Sünde, da können wir nichts gegen tun, da kommen die feurigen Pfeile auf uns zu. Aber wenn diese Gedanken sich festsetzen wollen, wenn die Sünde in uns Raum greifen will, da können wir bewusst Nein sagen und ablehnen. Und dann kommt das Nächste, dann sind das Nachdenken und Planen darüber und dann schließlich der Vollzug der Sünde. Na und hier können wir sagen, was können wir noch tun? Nichts mehr. Sobald wir darüber beginnen, darüber nachzudenken, dann wird der Sog immer kräftiger, die innere Lust, das zu sagen und zu tun, das zu machen, das zu denken, das zu schmecken, die wird so groß, dass wir schließlich nicht mehr können, dass wir schließlich dem nachgeben. Da gibt es kaum noch eine Chance, etwas zu tun. Das ist vielleicht frustrierend, aber ich möchte euch fragen, ihr könnt gleich dazu Stellung nehmen, wenn ich hier meine Liste zu Ende genommen habe. Wenn ihr mir sagen könnt, was dann in der Versuchung noch möglich ist, bin ich euch dankbar dafür. Meine Erfahrung ist, wenn wir uns erstmal eingelassen haben auf die Sünde, erstmal darüber nachdenken zu beginnen, dann ist es meistens schon zu spät. Dann sind wir mittendrin. Dann lässt es sich wenig, gerade mit unseren Lieblingssünden, etwas dagegen tun. Und dann ist die Frage nach der Versuchung. Nach der Versuchung, im positiven Fall, und ich hoffe, dass der umso häufiger vorkommt bei euch, ist die Freude da. Wenn ihr Sünde bestanden habt, dann betet Gott zu Gott auch und sagt, danke Gott, dass du mich bewahrt hast, dass du mir geholfen hast. Danke, dass ich hier widerstehen konnte. Das hilft uns, diese positiven Erlebnisse, wenn Gott uns geholfen hat, in uns zu verankern, dass wir uns wieder zurück daran erinnern können und wussten, ja, gestern, vorgestern, vor einer Woche, da habe ich es geschafft, da konnte ich der Sünde widerstehen. Jetzt ist es auch möglich. Gott, mit deiner Hilfe soll es jetzt auch klappen in der nächsten Situation. Oder nach der Versuchung, die Reue, das Versagen einzugestehen, die Nähe Gottes zu suchen, nicht liegen zu bleiben, wenn wir schon in Sünde gefallen sind, sondern auf Gott zu schauen, nicht auf unsere Sünde, uns nicht bestimmen zu lassen von dem, wo wir versagt haben, sondern eben sich vor Gott zu demütigen. Im Jakobusbrief lesen wir einige dieser Verse, vor Gott zu demütigen, Jakobus 4, Vers 10. Was auch bedeutet, nicht über die Sünde hinwegzugehen. Naja, zur Tagesordnung, halt war mal wieder Pech, hat nicht geklappt, sondern bewusst diese Sünde zu sehen, aber uns nicht davon faszinieren zu lassen. Ich lese Jakobus 4, Vers 10. Ich werde noch ein paar Punkte aus dem Jakobusbrief nehmen. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhören. Dann kommt noch das Afterreden untereinander, nicht, liebe Brüder, wer After redet, der richtet seinen Bruder, sei Täter des Wortes und so weiter und so weiter. Dann steht von der Gefahr der Zunge in der Bibel, in dem Jakobusbrief ja ganz ausführlich davon. Dann steht von der Hochmut, eben in Vers 16 etwas, also sind ja zahlreiche Punkte, die uns zur Anfechtung werden können, im Jakobusbrief genannt. Dann finden wir im Jakobusbrief 4, Vers 9 beispielsweise, seid elend und tragt Leid und weint, euer Lachen verkehre sich in Wein und eure Freude in Traurigkeit, demütigt euch von Gott, so wird er euch erhören. Wann denn? Nun, wenn wir eben in Sünde gefallen sind, denn so fängt es in Vers Kapitel 4 an. Wenn wir nämlich mit Sünde zu tun gehabt haben, wenn wir hassen und neiden, wie er sagt, wenn wir in Wollüsten leben und unsere Glieder gegeneinander streiten, und dann kommt er dazu, zu weinen über unsere Sünde. Das sollten wir auch tun, nicht nur, wo wir einmal bekehrt sind, sondern auch hinterher, dass wir es wirklich bewusst nehmen, das nicht produzieren, sagen, kommt dann noch eine Träne raus, nicht? Sondern dass wir wirklich uns zu Bewusstsein kommen lassen, das ist eine totale Katastrophe und offen auch sind, darum zu weinen. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir dann, dass wir einander gegenseitig die Sünden bekennen sollen. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist in dem Zusammenhang, dass die Ältesten über jemanden beten sollen. Aber direkt davor steht ja, dass eben hier von denjenigen gerät, dass erstmal geprüft werden soll, ob sie eben schuldig sind, ob sie Sünden getan werden haben. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. So er hat Sünde getan, werden sie ihm vergeben werden. Also es geht ja um Sünde. Vorher wird auch noch gesagt, dass sie eben die Sünden bekennen sollen. Erst einmal, weil viele eben krank werden durch Sünde. Und hier finden wir dann, also bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Und das gilt nicht nur erst, wenn wir an körperlichen Krankheiten leiden, sondern auch schon, wenn wir an seelischen leiden, wenn wir nämlich mit Sünde zu tun haben. Und auch da ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt, der vielfach in christlichen Kreisen, obwohl er ganz deutlich in der Bibel steht, nicht berücksichtigt wird. Das würde heißen, in der katholischen, der evangelischen Kirche Beichte. Das ist nichts anderes als Beichte. Nur nicht Beichte zum Pfarrer, das muss nicht sein, sondern hier steht ja untereinander. Auch nicht jeden. Wir sollen nicht mit unserer Sünde hausieren gehen, um uns noch zu brüsten. Weißt du, was ich für ein dreckiger und schmutziger Kerl gewesen bin und bin? Aber eben, nicht, das geht nicht darum, sondern, dass wir wirklich, wie gesteht, darüber weinen, Reue tun und dass wir dann auch zu einem Bruder und zu einer Schwester kommen, um das zu bekennen und wir gemeinsam darüber beten können und gemeinsam die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen können. Denn hier steht ja die Zusage, Gott wird uns vergeben. Und ich glaube, dass dieses Bekennen vor einem Bruder und einer Schwester mehrere Auswirkungen hat. Einmal, dass wir die Sünde wirklich ernst nehmen, weil es uns schwer fällt. Keinem fällt es schwer, leicht einem anderen eine Sünde zu bekennen. Das fällt uns schwer. Und Gott will uns demütigen, aber positiv demütigen. Wir müssen nicht die großen Kings sein, die groß herauskommen. Und es soll dazu führen, dass wir die richtige Stellung vor Gott einnehmen. Es soll aber auch dazu führen, dass wir als Brüder und Geschwister aneinander Anteil nehmen, eben füreinander beten, miteinander gegen die Anfechtung, gegen die Sünde kämpfen. Ganz wesentlicher Punkt hier. Sich zu Gott nahen, lesen wir in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch mit Wankelmütigkeit. Sünder sind wir in dem Moment, wo wir in der Sünde gefallen sind. Und dann heißt es hier, naht euch zu Gott, lauft nicht vor ihm weg, selbst wenn ihr in die Entfernung zu ihm gekommen seid. Bekennet einer dem anderen und bekennet vor Gott. Betet, Jakobus 5, Vers 13, zu Gott, wenn ihr in Sünde gefallen seid. Kein falscher Stolz, sondern lasst uns da vorankommen. Lasst uns diese Schritte gehen, wie sie hier schon in vielen Jahrhunderten vorher Christen gefunden haben, die sagen, Bekenntnis der Sünde erübrigt sich nicht darin, dass ich einmal schnell mich hinsetze am Abend und sage, Herr Jesus, vergib du mir alle meine Sünden, die ich getan habe. Na, so geht es nicht, das ist keine echte Umkehr. Echte Umkehr zeigt sich daran, dass ich erstmal echte Reue habe, dass ich bereue, nein, ich will das eigentlich gar nicht getan haben, dass ich zweitens das bekenne und bekennen kann heißen vor anderen Menschen, vor Gott in jedem Fall und dass ich dann Buße tue. Und Buße bedeutet hier nicht, die Bußwerke auf den Knien einmal nach Rom rutschen und da vor einem Kruzifix irgendwelche Gebete ableisten, sondern Buße tun heißt hier, dass ich versuche, meine Sünde wieder gut zu machen. Wenn ich jemanden bestohlen habe, nicht zu sagen, jetzt ist alles vergeben, alles in Ordnung, sondern hingehe und versuche, es wieder zurückzugeben, wieder in Ordnung zu bringen. Das gehört auch zu dem Umgang mit Versuchung. Und das gehört auch zur Umkehr. Und dann wird es die Folge davon, die Vergebung Gottes. Vergebung, es gibt keine billige Gnade, so wie Dietrich Bonhoeffer das einmal nennt. Billige Gnade ist so, komm einmal her, wie im Supermarkt, und da kaufst du ein Kilo Gnade und dann lässt es wieder gut sein. Das ist ja das, wo Luther sich darüber geärgert hat und dagegen gekämpft hat, indem er eben gesagt hat, da haben die Leute ihre Ablassbriefe gekauft und plötzlich war alle Sünde vergeben. Nein, so geht das nicht. Sünde wird nur vergeben da, wo wir zu Gott kommen, wo wir bereit sind, unsere Sünde einzugestehen, wo wir auch bereit sind, das wieder gut zu machen, soweit wir es können. Wir können natürlich vieles gar nicht wieder gut machen. Und dafür kann manchmal auch die Hilfe sein, ich habe das gelesen, so in der Kirchengeschichte, bei einigen der Mönche im Mittelalter, die hatten so etwas wie ein Sündenbuch. Und ich habe das mal gelesen, habe gedacht, eigentlich, das ist eine echte Hilfe. Das fing immer an so mit mea culpa, das bedeutet so viel wie, ich bin schuldig oder ich zeihe mich dieser Sünde. Und dann haben sie aufgeschrieben, der Sünde der Hochmut, der Sünde der Fresssucht, der Sünde des Neides, der sexuellen Wollust oder was weiß ich. Und das sollte nicht dazu führen, wie gesagt, sich in Sünde zu suhlen, sondern sich das erstmal bewusst zu machen, wo wir mit Sünde zu tun haben. Sonst vergessen wir das oftmals, sonst gehen wir so leicht darüber hinweg. Und dann hinterher auch durchstreichen zu können, zu sagen, vergeben, vergeben, vergeben. Und das erinnert uns auch daran, erstmal, wo liegen unsere Schwächen, das erinnert uns aber auch immer wieder an den Sieg Gottes über Sünde. Das ruft uns unsere Schande und die Größe Gottes in Erinnerung. Eben das Erzählen von anderen habe ich schon genannt, die Motivation gegen Sünde kann sein die Angst vor dem, was Gott an Strafe auf uns zukommen lässt. Kann sein der Liebe und die Dank Gott gegenüber, dass er für uns gestorben ist und uns neues Leben anbietet, dass ich sage, ich will nicht noch mehr an deinem Tod verantwortlich sein. Das kann auch sein Motivation gegen Sünde, der Lohn, den Gott uns verheißt. Wir haben ja gesehen, wer besteht in der Sünde, wird den Siegeskranz Gottes bekommen. Oder es kann auch der Einsicht sein, als viertes die Einsicht sein, dass Sünde uns letztendlich zerstört. Und Versuchung und Sünde zerstört uns. Ich möchte an einem letzten Punkt hier darauf eingehen, Hilfe für versuchte Brüder und Schwestern. Wir lesen es, Jesus sagt, wenn du einen Bruder sündigen siehst, so gehe hin und spreche mit ihm. Dann hinterher nimm die Aufforderung, wenn er nicht darauf hört, dann nimm noch einen anderen Bruder mit. Und wenn er dann nicht hört, dann nimm ihn vor die Gemeinde. Das ist ja nicht jetzt in der Sicht gemeint, wir sollen den anderen fertig machen, sondern das ist ja gemeint, dass wir positiv jemanden erbauen, jemanden helfen sollen, dass er zurück zu Gott kommt. Das ist das, was wir füreinander tun können. Nicht gleichgültig mit der Sünde und der Versuchung des anderen umzugehen. Füreinander zu beten, Jakobus 5, Vers 14 und so wie ich gelesen habe, auch Jakobus 5, Vers 16. Die Sünden einander zu bekennen und uns so eine Hilfe zu sein. Darüber hinaus auch im 2. Korinther 13, Vers 7, dass wir einander nichts Böses tun, dass wir einander nicht Anlass zu Versuchung und Sünde sind. Darüber hinaus Hebräer 3, Vers 13, dass wir uns einander ermahnen sollen, Gott nachzufolgen. Also achtet aufeinander, lebt nicht jeder für sich wie ein Einzelkämpfer in der Versuchung und Sünde. Dass wir den anderen in Not und Versuchung helfen sollen, so lesen wir in Galater 6, Vers 1 und so lesen wir auch in Jakobus 5, Vers 19. Eben, liebe Brüder, so jemand unter euch irre würde von der Wahrheit und jemand bekehre ihn. Also hier, wenn jemand in die Irre geht, wenn jemand in der Sünde ist oder eben eine falsche Lehre hat, dann sollen wir ihn bekehren, dann sollen wir umkehren. Denn, es steht da, der soll wissen, wer einen Sünder bekehrt hat von seinem Irrtum, seines Weges, dessen Seele wird vom Tod geholfen werden und wird bedecken der Menge der Sünden. Oder denken wir Vergebung auch daran. Jesus sagt ja selbst eben in der Vaterunser, wir kennen es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das, was wir einander tun können, ist auch dem anderen zu vergeben, bewusst. Nicht zu warten, nur bis der auf uns zukommt, sondern ihn vielleicht sogar anzusprechen und zu sagen, da bist du sündig geworden, willst du nicht darüber sprechen oder so. Sonst, wenn er auf uns zukommt, natürlich umso mehr Vergebung auszuteilen und zu vergeben, denn das ist etwas, was wir tun können, um dem anderen zu helfen. So lesen wir auch im 2. Korinther 2, Verse 5 bis 11, wo Paulus sich auseinandersetzt mit demjenigen, der großen Schmerz über ihn gebracht hat. Wir kennen das, den, der die größte Sünde getan hat. Wir wissen nicht genau, was er getan hat, aber wir wissen nur, dass Paulus dann sagt, ich habe ihm vergeben, nun vergebt ihm auch. Helft ihm wieder auf dem richtigen Weg. Er hat schwer gelitten daran, an der Sünde, die er getan hat. Und da merken wir, auch das können wir miteinander und aneinander tun, um uns zu helfen, dass wir uns gegenseitig vor der Versuchung schützen. Lassen wir es so weit und nehmen wir den Rest der Zeit für Austausch, für Nachfrage, für Vertiefung davon, für eure eigenen Erfahrungen, die ihr habt. Ich habe noch ein paar Verse hier, aber möchte die nicht mehr nennen, denn sonst haben wir es gleich 6 Uhr und kommen nicht mehr zum Gespräch. Ich habe eben auch noch einige Fragen, vielleicht werde ich die nur in 2 Minuten ansprechen. Das eine war die bei Abraham und Sarah. Das ist ja so, dass Abraham die Versuchung hat, eben in Ägypten seine Frau als seine Schwester auszugeben. Und das ist eine Versuchung bei ihm, aber es führt schließlich dazu, dass er ja nicht umgebracht wird, dass er nicht gefangen genommen wird, wie die Gefahr es vor Augen zu schreiben scheint. Und hier ist dann ja die Frage, die dahinter steht, eben ist Versuchung oder kann Sünde hier manchmal nicht sogar positiv wirken? Und ich würde sagen, da gilt es, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Gott kann Versuchung benutzen, selbst wenn sie, wenn wir versagt haben, zum Positiven. Aber was nicht heißt, dass wir da nicht unsere Schuld auf uns nehmen. So wie meinetwegen derjenige, der Jesus verraten hat, der Judas, nicht, mit seiner Sünde, der Versuchung, in der er steht. Natürlich ist Judas dafür verantwortlich, für das, was er tut. Aber Gott hat es trotzdem gebraucht in diesem Fall, um diese Opfertod Jesu voranzutreiben. Aber das entschuldigt nicht denjenigen, der in der Versuchung fällt, wenn Gott es gebraucht, sondern die Verantwortung liegt trotzdem bei demjenigen, der es tut. Selbst wenn Gott das, was er falsch tut, hinterher zum Positiven gebraucht. In ähnlicher Richtung geht auch die Hure Rahab, ja, die Botschafter versteckt, ihr erinnert euch, und dann hinterher gerettet wird, wo die Stadt erobert wird und sie dann etwas aus dem Fenster hängt und dann eben klar wird, hier, das ist die, die uns geholfen hat. Eine Hure, die hinterher eine wichtige Rolle eigentlich im Stammbaum des Volkes Israels spielt. Und auch da geht es so, diese Frau wird ja nicht gerettet, weil sie Hure ist, sondern wir könnten sagen, obwohl sie Hure ist. Bei Gott ist nicht das Ansehen der Person von dem, was sie vorher getan hat, sondern von dem, was sie in dem Moment tut, wo Jesus, wo Gott auf sie zukommt. Und hier ist es die Entscheidung, will ich mich auf die Seite Gottes, auf die Seite des Volkes Israels stellen? Und wir lesen nicht davon, dass sie nachher noch weiter Hure gewesen sei, eben in Israel. So wie ja auch die, die Ehebruch getan hat, zu Jesus kommt und Jesus jetzt nicht sagt, na, es ist ja egal, was du gemacht hast, egal, ob du da in der Versuchung daneben gehauen hast und Prostituierte warst, sondern er sagt, deine Sünden sind ja vergeben, sündige hinfort nicht mehr. Also die Vergangenheit kann natürlich die Sünde schon da sein und Gott kann sie sogar gebrauchen, wie hier für die Geschichte des Volkes Israel bei dieser Hure Rahab. Aber das rechtfertigt die Sünde nicht und das rechtfertigt auch nicht das Versagen. Für Versagen gibt es Strafe, auch in diesem Fall, aber Gott kann selbst die Sünde von uns gebrauchen, aber wir sind dann dafür verantwortlich und auch haftbar. Ähnlich ist es dann bei der dritten Frage, die hier war, in 2. Mose 1, Vers 17, die hebräischen Hebammen, die dann die Kinder retten, obwohl der Staat eigentlich sagt, du sollst sie umbringen. Hier würde ich sagen, ist in der Weise noch eine andere Situation, weil wir, so wie im Neuen Testament ja sehen, auch wir sind dem Staat zu Gehorsam verpflichtet, aber nur bis zu der Grenze, wo wir es gegen die Anordnungen Gottes verstößt. Und hier würde ich sagen, verstößt es eindeutig gegen die Anordnung Gottes, da wir nämlich nicht jemanden anders aus nichtigen Gründen morden sollen. Das ist natürlich bloß kurz, das weiß ich, und wir könnten auch noch intensiver darüber sprechen, aber vielleicht möchte ich erstmal noch die Möglichkeit lassen für andere Fragen, Anmerkungen oder auch ganz praktische Erfahrungen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht im Umgang mit Versuchungen? Ja. So nie versucht, den man sich auch einfach mal, wenn man anfechten kann. Ja. Okay, danke. Andere Anmerkungen? Es freut mich, wenn ihr tatsächlich hier auch so ganz ehrlich einmal Punkte sagt. Ich meine nicht, wo ihr in Sünde gefallen seid, das möchte ich hier jetzt nicht wissen. Ich meine nicht, weil ich es nicht wissen möchte, aber ich denke, das ist nicht der Kreis dafür. Das ist besser bei jemandem, dem ihr nahestehen seid, mit dem ihr dann beten könnt, so wie wir es hier lesen, wo ihr gegenseitig euch Sünden bekennen könnt, wie wir als praktische Hinweise finden, sondern einfach, wo, was hat euch geholfen in Versuchung? Wo könnt ihr uns Tipps weitergeben? Oder wo nur noch Fragen sind, selbstverständlich. Bitte.
Der wird geringer, wenn ich mir vor Augen führe, was die Folgen davon sind, von dieser Sünde.
Ja.
Das ist ein Ausweg daraus, wenn ich mir bewusst mache, wenn ich diese Sünde tue, was daraus folge.
Ja. Vielen Dank. Gerade bei den Lieblingssünden, wenn ich gemerkt habe schon, da bin ich gefallen, habe gemerkt, welche negativen Auswirkungen das gehabt hat, dass ich mir das fest einschreibe. Deshalb war auch mein Tipp mit Sündenbuch und so, nicht? Wenn ich dann aufschreibe und dann immer wieder das sehe, dann erinnert es mich wortwörtlich so vor Augen und dann in der Erinnerung zu wissen, da bin ich gefallen, das hat die Auswirkungen gehabt und jetzt, ich will nicht, denn ich weiß, dass das schlecht ist für mich und mein Leben. Und Sünde ist immer schlecht, selbst wenn sie uns noch sowas vor Augen malt. Denn Sünde ist ja immer erst verführerisch, so wie die Frucht, nicht? Und hinterher, wenn wir reingefallen sind, haben wir gemerkt, wie schlecht es lief. Aber wie du gesagt hast, ganz zu Recht, wenn wir das einmal durchgemacht haben, oder wenn wir es zweimal oder dreimal oder zehnmal durchgemacht haben, dann sollten wir spätestens dann wissen, dass es eben immer schief raufläuft. Und wenn dann wieder diese Verführung kommt, wieder das so toll aussieht, dann zu sagen schon von Anfang an, nein, ich will gar nicht mehr darüber nachdenken. Danke. Andere Beiträge?
Dass ich auch
und in gewissen Stunden, wenn man die Zeit hat und die Atmosphäre ist so geeignet, dann braucht man Kinder, meine großen Kinder, zumindest mit darüber schon mal gesprochen, die Teenager.
Ja. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz ernst zu meinender und wichtiger Hinweis, sowohl für die Kinder als auch für den Ehepartner, da offen zu sein bezüglich von Sünde, dass wir uns nicht was vorspielen und die anderen dann auch profitieren können von dem, wo ich gefallen bin und hoffentlich nicht in dieselbe Falle des Teufels hineintappen. Und eben, ich denke, das Gespräch hat auch noch für uns dann die Folge, so wie du es sagst, dass wenn ich darüber spreche, dass ich selbst davor bewahrt bin, weil die anderen wissen davon, die anderen können mit dafür beten, sie können mitempfinden, oder ich stehe auch in einer gewissen Pflicht der anderen Person gegenüber, sei meiner Ehefrau, der ich was gesagt habe, die mit dafür betet oder anderen Menschen. Ja, vielen Dank. Bitte, Beate. Ja, vielen Dank, Beate. Einmal für die Herausforderung, eben dann ganz bewusst immer wieder dafür zu beten, für einen Schwachpunkt. Und wo du ja auch sagst, dann hat Gott dir Sieg gegeben darüber. Und dann auch vielen Dank für die Frage. Wenn jemand darauf antworten will, könnt ihr das gerne tun. Sonst möchte ich es freigeben für andere Erfahrungen, dann nachfragen. Und dann kommen wir eventuell noch darauf zurück.
Also ich denke, und auch die Konzentration im Jesus ist bei mir. Er steht mir dabei und genau. Und so dieser Blick zu ihm. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wir reden natürlich auch zu Hause dann so drüber und ich merke, ja, dass auch unsere Tochter so ähnliche Erfahrungen da in ihrer Arbeit da gemacht hat. Und wir haben dann auch ganz offen so darüber gesprochen, wie ich das empfinde. In der Atmosphäre.
Ja, und das ist ganz bestimmt so, wo wir in der Welt stehen, da haben wir mit Auseinandersetzungen zu tun und die trifft uns immer wieder und die Herausforderung ist dann darauf zu reagieren, wo wir auch nicht abhauen können in diesem Fall. Nicht am Arbeitsplatz können wir ja nicht einfach sagen, wir gehen jetzt nach Haus und lassen das da sein. In einzelnen Fällen können wir höchstens sagen, also gut, wir gehen jetzt aus dem Stationszimmer raus und wenn wir das nicht mehr hören wollen oder bewusst sagen wir also, nee, wenn ich da bin, dann bitte nicht so. Oder eben wir lenken unsere Gedanken an etwas anderes ab oder versuchen das Gespräch mit zu beeinflussen in eine andere Richtung oder, aber das ist sicherlich eine schwierige Situation, ganz sicher.
Mhm.
Ja. Ja. Ja, okay. Also ich würde auch da vielleicht nur noch ganz kurz zu sagen, eben da, das ist die Versuchung, aber die Versuchung muss nicht zur Sünde werden, sondern eben da gilt es dann auch uns selbst davor zu bewahren, dass uns das innerlich nicht angreift und dass es gesagt wird, nur das, was wir hören, ist noch die Versuchung, aber das ist noch nicht die Sünde. Echt? Und ja. Ja, will jemand direkt etwas dazu sagen oder noch etwas ganz anderes? Bitte.
Ja. Das will der Teufel auch. Er will uns Angst einjagen und sagen, jetzt hast du das dritte Mal schon gemacht und jetzt hör endlich auf, du schaffst es nicht.
Ja, entmutigen.
Hat der Teufel sein Ziel erreicht. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ja.
Wir sollten uns auf Blick emporheben und sollen ja. angehen und auch, das ist jetzt einfach gesagt, aber es geht nicht anders. Wenn ich niedergeschlagen bin, dann ist alles nichts mehr.
Ja. Dann stolpere ich in die nächste Sünde hinein, nicht? Und ja, so frustriert zu sein, dann werden wir auch sehen, in solchen Phasen, dann geht es unserem Glaubensleben nicht voran, es läuft sich immer tiefer, immer mehr ins Tal hinein sozusagen, immer schwieriger und tatsächlich, selbst wenn es sich einfach anhört, das geht nur dadurch, indem wir innerlich, deshalb sage ich ja so, mit Bibelfersen auswendig lernen, in dem Moment daran zu denken, was würde Jesus jetzt tun, wenn ich hier wäre, ihr kennt all diese Hinweise dabei mit anderen.